Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. So eine Scheiße. So eine gottverdammte Scheiße. Er war 72 Jahre alt. Er hatte versucht, mit der Zeit zu gehen, sich anzupassen, bloß um jetzt, kurz vor Ende, doch noch Opfer dieser verfluchten Digitalisierung zu werden. Es war so einfach gewesen damals, in den 70ern. Er trug diesen hellbeigen Trenchcoat. Er war in, wie Derek. Besuchte die Kinderspielplätze der Stadt, wo Kinder damals noch allein hingingen, wo noch keine argwöhnischen Helikoptermuttis in Rudeln rumsaßen. Eins der Kinder spielte immer allein. Eins war immer abseits. Er hatte das mit der Sichtachse wirklich raus, stellte sich zwischen Abseitskind und Rest, öffnete seinen Trenchcoat und sagte,
»Guck mal, was der Onkel hier hat, hm?« Was ist das denn? Was ist das denn?
Schön. So schön war die Zeit. In den 80ern fuhr er viel mit dem Auto rum. Kadett, hellbeige. Er kannte die Grundschulen der Stadt, wusste, wann an welcher der letzte Gong des Tages schlug, kannte die Nachhausewege der kleinen Racker. Ein Racker ging immer allein. Einer war immer der Letzte. Er fuhr im Schritttempo neben ihm, kurbelte die Scheibe herunter und sagte,
»Guck mal, was der Onkel hier hat. Was ist das denn? Was ist das denn?«
Life is life. Na, 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 na. In den 90ern verbrachte er viel Zeit in Gruppenduschkabinen. Im Winter im Hallen, im Sommer im Freibad. Es gab kein Jahrzehnt, in dem er je so sauber gewesen war. Er wusch sich ausgiebig, gerne morgens nach dem Schulschwimmen. Einer der Buben war immer der Letzte. Einer duschte immer allein. Er ließ seine hellbeige Badehose zu Boden gleiten und sagte,
»Guck mal, was der Onkel hier hat. Was ist das denn? Was ist das denn?«
»Come as you are.« Im neuen Jahrtausend war er viel unterwegs und verließ doch kaum seine Wohnung. Das Internet machte es möglich. Er war viel in Chaträumen aktiv, zuerst bloß mit Worten, dann mit JPEGs, später in bewegten Bildern. Wenn das rote Lämpchen der Kamera zu leuchten begann, stand er vor seinem Computer, bekleidet bloß mit einem hellbeigen Headset und sagte,
»Guck mal, was der Onkel hier hat. Was ist das denn? Was ist das denn?«
Dummerweise hatte er viele seiner Unterhaltungen aufgezeichnet. Sehr viele. Und dann hatten sie ihn erwischt. So eine Scheiße. So eine gottverdammte Scheiße. Letzte Woche in der Sammeldusche der Strafvollzugsanstalt hatte ihn jemand wiedererkannt. Aus dem kleinen Racker war ein 2 Zentner schweres, vollbehaartes Tier geworden. Das Tier starrte ihn an und grunzte. Und wie auf ein geheimes Zeichen hin verließen ganz plötzlich alle anderen die Nasszelle und sperrten ab. Hellbeige blieb zurück. Hellbeige war nun allein mit dem Tier. So eine Scheiße. So eine gottverdammte Scheiße. Hellbeige schwitzte. Das Tier kam langsam auf ihn zu. Es sagte,
»Guck mal, was der Onkel hier hat. Was ist das denn? Was ist das denn?«
Hellbeige verfluchte die Digitalisierung.
Hey Jan, hallo. Hörst du mich?
Hey Olli.
Oh,
na du, Mensch, da hat mir aber einer schwitzt. Kommst vom Sport? Gerade bist vom Sport gekommen?
Ich komm, ja, du, ich komm, ich mache ein bisschen zurzeit ein bisschen Workout. Ich habe mich angemeldet bei McFit jetzt, beziehungsweise bei der Fitness Company, einfach um ein bisschen Workout zu machen. Ich muss in Shape kommen für den Frühling und einfach ein bisschen das Fett wegtrainieren vom Bauch. Und ich komme gerade vom Training. Ich habe gerade noch mal ein bisschen geduscht, habe danach mit meinen geilen Muskelbuddies noch mal abgeklatscht und ein bisschen irgendwie einen Smoothie getrunken vor der Tür.
Eiweißshake.
Eiweißshake, einfach ein bisschen was aufbauen für die Muskeln machen und so. Ja, und jetzt bin ich hier und bin ein bisschen ausgepowert, aber bin wahnsinnig gut drauf und freue mich auf die Sendung heute mit dir, auf den Podcast.
Ich freue mich auch auf die Sendung mit dir. Ich habe mich vorhin schon im Auto, im Stau, es war Stau, ich war total genervt und dachte, wie ätzend, jetzt Stau hier in Berlin. Und dann habe ich gedacht, nachher treffe ich Böhmi noch, beziehungsweise wir sprechen uns noch. Und dann hat man noch sowas, worauf man so hinausgeschaut hat. Also das ist richtig schön. Ich freue mich. Herzlich willkommen auch da draußen in den Empfangsgeräten. Hier ist Fest und Flauschig. Thema der Sendung heute passt zu meinem Getränk Honig im Tee.
Honig im Tee ist das Thema heute diese Woche bei Spotify, bei Fest und Flauschig. Es ist der 26. März, verdammt nochmal, wie die Zeit vergeht. Ich kann mich noch erinnern, da war Januar, da haben wir wieder angefangen, das Jahr war rum, beziehungsweise neu und wir waren zum ersten Mal wieder da nach einer kürzeren Pause. Jetzt ist schon fast wieder Sommer, das ist ja unglaublich.
Jetzt könnte man fast wieder eine Pause machen, Jan, ne? Nee, können wir auch nicht machen, außerdem die Konkurrenz schläft nicht. Hast du mal gesehen, wie viele neue Podcasts momentan auf den Markt kommen?
Unglaublich.
Es kommt einer nach dem anderen. Bald sind wir auch nur noch einer von vielen, ne? Obwohl wir mal, am Anfang, wir hatten ja keine Wahl, wir mussten ja reden. Bald ist hier die große, da müssen wir uns was Neues suchen. Da müssen wir irgendwie neue Form finden, weißt du? Wir müssen die anderen ja voraus sein.
Aber es ist, Oliver, es ist nun mal, wenn man ein progressiver Typ ist, so wie du zum Beispiel, dann ist das eben so, manchmal kommen dann Leute, kommen dann nach einem, das muss man aushalten. Das ist nun mal das Leid der Pioniere, sie planieren den Weg und schneiden die Äste weg, die andere Leute, den anderen Leuten dann eben nicht mehr im Weg sind. Aber das Schöne ist, dafür ist man ist man der Erste, der den Weg langläuft. Dafür sieht man alles zum ersten Mal.
Ja, aber das wissen doch dann nur noch ein paar Leute und die anderen feiern alle, das ist genauso wie damals hier, der Adidas-Turnschuh. Da gab es bestimmt schon jemand anders, der hat vorher einen Turnschuh entwickelt. Über den redet keiner mehr. Alle reden über Adidas als Beispiel.
Stefan Puma war ja eigentlich der Erfinder des Turnschuhs. Und dann hat sein Bruder Marius Adidas, hat das dann, und die waren beide, glaube ich, in der Nähe von Erlangen. Hatten den Fürstenfeldbruck, wie ist der Ort nochmal? Nee, Quatsch.
Der hieß übrigens gar nicht, das war
Herzogenaurach.
Der hieß aber Puma war sein Spitzname, weil der hat immer so gerochen, wie so ein Puma-Käfig.
Genau,
untenrum, deswegen hieß er Stefan Puma. Ja, herzlich willkommen nochmal,
Welche Podcasts gibt's denn? Ist dir irgendwas aufgefallen? Mir ist jetzt nichts aufgefallen.
Ja, ich habe eben gerade gelesen, Sarah Kuttner macht mit Stefan Niggemeier zusammen einen Podcast. Habe ich heute in der Nachricht gelesen.
Liebe Grüße, hoffentlich auch bei Spotify oder wo?
Habe ich keine gesicherten Informationen. Ich habe nur Google Alert, das haben Promis ja, wo sie ihren eigenen Namen dann, wenn neue Neuigkeiten sind. Und dann bei Deezer sind die. Deezer.
Kenn ich überhaupt nicht. Sagt mir, ist wahrscheinlich irrelevant. Also ist wahrscheinlich irgendwas Irrelevantes. Keine Ahnung, kenne ich gar nicht. Sagt mir gar nichts. Also für mich ist das irrelevant.
Hörst du andere Podcasts?
Gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe mal versucht, mich mal ein bisschen reinzuhören, aber wenn man selber weiß, wie das funktioniert, also wenn man selber die Magie so eines Podcasts herstellen kann, ist das dann ist es wie so ein, letztlich ist es wie so ein Zauberer. Ein guter Zauberer guckt auch nicht gerne anderen Zauberern beim Zaubern zu, weil er die Tricks halt alle kennt.
Weil er die Tricks alle kennt, genau. Die
Podcast-Tricks. Nee, ich habe keine Zeit einfach.
Wirst du eigentlich am meisten angesprochen, auch auf der Straße, auf dem Podcast oder auf deine Fernsehsendung? Ich gebe es ehrlich zu, meistens auf dem Podcast.
Ich werde ehrlich gesagt gar nicht angesprochen.
Du gehst ja auch nicht mehr raus, stimmt, habe ich vergessen. Also ich werde unfassbar oft angesprochen. Und gestern hat mich ein Mädchen angesprochen, die meinte, ich war auf dem letzten Konzert und da war sie sehr beleidigt, weil ich nicht auf ihren Brüsten unterschrieben habe. Und dann habe ich ihr erklärt, Musiker, die auf Brüsten unterschreiben, sind keine Musiker. Das macht man einfach nicht. Sie meinte, ich stand dann am Merchandise-Tisch und ich kann mich sogar, glaube ich, noch dran erinnern sogar. Und ab und zu passiert das wirklich mal. Und die meinen das dann gar nicht in einem erotischen Sinne, sondern so witzig. Oder schreibst du mir hier? Aber das macht man einfach nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie einer Dame auf der Brust unterschrieben, weil da stehen auch so viele Leute drumherum und ich finde, das wirkt irgendwie schmierig. Und ich weiß auch nicht, man wäscht sich doch wieder das auch ab. Also hast du schon mal Brüste unterschrieben?
Das möchte ich nicht drüber reden, jetzt im Podcast. Ich habe eben mir vorgenommen, jetzt weniger private Sachen zu erzählen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, ich werde da jetzt einfach zu durchlässig. Und ich habe jetzt schon so viele Sachen hier in der Sendung rausgehauen, wo ich das Gefühl habe, das möchte ich einfach auch nicht. Wir müssen zurückfahren. Wieder zurück zum alten verschlossenen Böhmi. Liegt ein bisschen an dir. Du bist ein sehr offener Typ. Und du ziehst mich dann oft da auch mit rein in diese Offenheit. Und
ja, aber Brüste beschreiben, da, also unterschreiben, da kann man nochmal drüber reden, oder ist das jetzt so privat? Also ich finde das jedenfalls Wahnsinn. Ich bin immer froh, wenn das keiner fragt, weil dann steht man auch davor mit dem Stift und sagt so, nee, oder man macht das, aber man, also ich habe es glaube ich auch schon mal gemacht und habe versucht, so ganz, damit man nicht so doll draufdrückt, damit es da jetzt nicht zu einer komischen Situation kommt. Das ist alles bescheuert, Brüste unterschreiben. Naja, das sind so die kleinen Probleme, die ich habe. Jan, erzähl mir, wie war deine Woche?
Du, ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Hab diese Woche viel gearbeitet. Ich hab, wie gesagt, mache jetzt Workout, bin hier bei Mac Fitness Company, hab mich angemeldet in so einem Fitnessstudio, einfach auch, wo ich mit vielen Menschen, die wahnsinnige Oberarme haben, zusammen trainiere. Und ich hab festgestellt, ich bin so ein Nachtstrainierer. Mich packt es manchmal nachts um zwei, wenn ich eigentlich einschlafen könnte, aber ich bin noch so druff irgendwie, dass ich einfach nachts um zwei hinfahre, ist auch am leersten immer. Und dann gehe ich an die Geräte.
Haben die 24 Stunden auf?
Ja, ne? 24 Stunden auf. Nur so 10 Minuten machen die zu, weil da kurz die Putzkolonne durch muss, um die ganzen Hantelbänke zu desinfizieren und so. Aber ich, ich bin wirklich so ein Nachtstrainierer. Und diese Woche, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe gerade auch Tortellini gegessen. Ich habe eben Tortellini gemacht mit Bergkäse. Leckerer Bergkäse. Und das Problem bei Bergkäse ist super lecker, ist ein Hartkäse aus den Alpen.
Ein Stück.
Und wenn du den anfasst, aber dann riechen deine Hände einfach 5 Tage lang nach fucking Bergkäse. Und das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich meine Hand zur Nase geführt habe, um den Popel hier wegzuwischen. Ne, was ich sagen wollte, natürlich diese Woche wieder Pray for London. Wir wollten eigentlich nicht drüber reden, aber es beschäftigt dich ja auch so ein kleines bisschen. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, der Anschlag von London, da ist irgendjemand, ein Vollidiot, auf der Westminster Bridge, direkt am Big Ben, am Parlament von Großbritannien, auf den Fußweg gefahren und hat da, ich glaube mittlerweile sind es 5 Tote, ein Polizist ist gestorben, der Attentäter selbst, also aber 3 Passanten, Zivilisten im weitesten Sinne und mehrere noch schwer verletzt. Der ist über einen Gehweg gebrettert, quasi so GTA-mäßig. Und ich habe tief in mich reingehört und habe dann auch im Internet nachgelesen und dann das übliche Spiel, aber auch mit viel weniger Elan als noch in Berlin. Das Instrumentalisieren der Rechten und die Mitleidsbekundungen von allen anderen. Da wurde zwar gebetet und auch nochmal gesagt, diese Toten sind Merkels Tote, aber das alles hat stark nachgelassen. Und ich habe mich dann gefragt, weil ich auch in mir selber drin gespürt habe, das finde ich zwar alles schrecklich und es ist dramatisch, aber quasi einen Tag später ist irgendwie in Mosul eine Bombe explodiert, wo 100 Zivilisten gestorben sind. Und da hat niemand irgendwie das Brandenburger Tor angeleuchtet mit der irakischen Flagge oder der kurdischen Flagge. Und da habe ich mich schon sehr gewundert, erstmal über mich selber, dass ich da so, ich will jetzt nicht sagen abgestumpft bin, sondern so ein bisschen abgehärtet, würde ich fast sagen. Was aber auch daran liegt, dass, also das ist ja auch kein perfide, ausgetüftelter Terrorplot mehr, sondern der fährt einfach ein Vollidiot mit seinem scheiß kleinen Pkw über den Gehweg. Das ist ja, also ist ja nochmal, dieses mit dem Lkw, das war ja schon stumpf und grausam. Und jetzt nicht mal mehr sich die Mühe machen, sich irgendwie da so ein paar Gedanken zu machen, sondern einfach auf den Gehweg fahren. Da siehst du einfach, da ist auch, ich sag mal, auf Seiten der Terroristen so eine leichte militärische Verzweiflung eingetreten, weil, also das,
man kennt ja, wie gesagt, wieder die Hintergründe nicht, was für ein Typ das genau war, ob der vielleicht wirklich irgendwie auch ein bisschen frustrierter Vollidiot war oder ob der wirklich jetzt das gemacht hat, weil er den Auftrag bekommen hat. Wie auch immer, es ist schlimm, aber was genauso schlimm ist, ist dieser Automatismus, der gerade stattfindet. Ein Tag später überall Mitleidsbekundung, dann wird das Brandenburger Tor angeleuchtet und es nimmt so eine Normalität an, so irgendwie. Und die Leute machen das alles und auch auf Facebook die gleichen Kommentare, die du dann immer liest und irgendwie ist es so, ja, das muss ich jetzt tun. Ich weiß nicht, ob wir generell schon durch diese Anschläge abgestumpft sind. Auf alle Fälle fühlt es sich auch nicht mehr richtig an, dann einfach nur mal kurz auf Facebook was zu schreiben und dann in den Alltag zu geben. Es ist ein Zustand, der herrscht momentan auf dieser Welt, der immer wieder eintreten kann, der scheiße ist, der einen beunruhigt und sonst was. Aber man darf jetzt auch nicht denken, das ist irgendwie das Normalste ist, dass jetzt alle paar Wochen ein Anschlag stattfindet oder ähnliches. Und ich weiß auch nicht, wie man jetzt richtig handeln kann. Ich habe gar nichts dazu. Ich halte mich da sowieso mal meistens zurück, weil ich weiß nicht, ob es was bringt zu zeigen, wie sehr man trauert oder nicht, weil es ist natürlich alles schlimm. Und jetzt gerade habe ich jedenfalls auch genau wie du wahrscheinlich dieses Gefühl, man macht das schon alles so, weil man weiß, wie das jetzt funktioniert, wenn ein Anschlag stattgefunden hat. Und das ist irgendwie...
Und dieser Automatismus, der jetzt kommt, dass quasi jeder halbwegs prominente Moslem quasi genötigt wird oder in die Defensive gedrängt wird, öffentlich zu sagen, ich entsage der Gewalt und ich muss mich davon distanzieren, weil da irgendein absoluter durchgeknallter Vollidiot irgendeinen Grund braucht, um irgendwie Gewalt auszuüben und dann eben den Erstbesten nimmt, der ihm einfällt, nämlich seine Religion. Ich muss mich auch nicht distanzieren als Agnostiker, wenn irgendein anderer Typ, der nicht an Gott glaubt oder glaubt, dass es keinen Gott gibt, irgendeine Gewalttat begeht im Namen der Gottlosigkeit, in Anführungsstrichen. Es ist total merkwürdig, also das jetzt hier bei uns, weißt du, dann wird wieder geguckt, ach guck mal hier, da läuft jemand mit Kopftuch oder da ist ein Moslem, was hält er denn davon und so. Aber selbst das hat total abgenommen. Ich meine, weiß noch, beim Bataclan vor anderthalb Jahren, da dachte man schon so, okay, Alter, das ist ja jetzt ganz schön serious stuff und so, ganz schön kranke Scheiße. Und da hatte man noch so, hat es einem noch was gebracht, wenn man dann irgendwie gehört hat, ja, wir entsagen hier der Gewalt und so. Mittlerweile denkt man, ja, natürlich, jeder einigermaßen vernünftige Mensch entsagt der Gewalt. Das muss man jetzt nicht nochmal quasi von jemandem hören, der die Religion des Attentäters hat, jetzt mal rein zufällig. Auch das ist total zurückgegangen. Ich frage mich nur, ob das eine gesunde Abstumpfung ist, ob das eine gesunde Abhärtung ist, eine Desensibilisierung vielleicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es mich irgendwie anders einschränkt in meiner Urteilsfähigkeit im sonstigen Leben, sondern mir sind einfach diese komischen durchgeknallten barbarischen Anschläge zunehmend egal und der beabsichtigte Effekt stellt sich bei mir zunehmend weniger ein, dass ich denke, oh Gott, natürlich ist das schrecklich, aber ich bin nicht mehr so, dass ich denke, ist es natürlich eine kranke Scheiße, aber es ist mittlerweile man denkt eher, was für ein irrer Bekloppter, als oh Gott, da ist ja steckt was Religiöses dahinter, also die Beklopptheit kommt immer stärker zum Vorschein.
Ja, auf alle Fälle. Das ist das Erste und man denkt natürlich auch an die Opfer und was passiert, wenn man selber irgendwie damit irgendwie, ich weiß nicht, also Angst habe ich nicht, hatte ich aber auch nach den anderen Anschlägen nicht. Ich weiß nicht wieso, ob man das haben sollte, ob das ist, was sie damit bezwecken wollen oder so, aber man kann ja auch, ja, es ist so blöd, dass man jetzt, also ich kann dazu nichts sagen, keine schlaue Haltung oder so haben. Also ich weiß auch nicht, ich will auch überhaupt nicht anfangen zu sagen, man muss jetzt anfangen, denen zu zeigen, wer man, also das ist ja alles irgendwie falsch, wie man sich da verhalten kann. Man kann da ganz schnell einfach wie ein Idiot da stehen, wenn man was sagt. Und vor allem, dann kann man ganz schnell einfach so ein AfD-Spinner werden. Ich weiß nicht, was diesmal die Reaktionen waren. Ich habe mich die letzten Tage im Studio verkrochen und das auch nur so am Rande mitbekommen, alles muss ich dazu sagen.
Ja, fällt ja gerade so Nationalisten immer wahnsinnig schwer. Ich meine, das gemeinsame Feindbild, der böse Moslem, das verbindet sie ja, aber ansonsten trennt sie eigentlich alles. Das ist ja das Gemeine an Nationalismus, dass man, also das ist jetzt auch die ganzen hier, diese komische Koblenzer Konferenz da, wo irgendwie Marine Le Pen, Gerd Wilders und Frauke Petri standen, die haben ja eigentlich nichts gemeinsam. Wenn die alle an der Macht wären, dann gäbe es einfach Streitereien zwischen den Nationen und die Leute würden gegeneinander aufgewiegelt in Europa. Nationalisten sind keine, also die sind nicht, denen geht es nicht um Gemeinsamkeiten, sondern geht es um Trennung von Völkern, in Anführungsstrichen, die man gar nicht trennen kann. Wie willst du denn in Deutschland sagen, was, allein die Definition, was ist ein Deutscher? Was ist eigentlich ein Deutscher?
Weißt generell.
Du? Was ist das eigentlich? Ja.
Es gibt generell diesen schönen Satz über, ich weiß nicht von welchem berühmten Philosophen das ist, dass es einfach sinnlos ist, einfach seinen Stolz auf ein Land aufzubauen. Und das ist immer das Niederste und das Billigste ist. Suche ich gleich mal während der Sendung raus. So, wollen wir einen kleinen Song mal ganz kurz am Anfang spielen? Dann hole ich nämlich die Gitarre. Ich will dir heute noch ein bisschen was vorspielen.
Super gut.
Wo ich gerade noch was erzählen wollte, ich nehme gerade neue Platte auf. Ich will jetzt nicht so viel über mich. Und dann wollte ich auch ein Lied raufpacken, so eine Haltung, dass ich nicht dran glaube, dass irgendeine Religion dafür sorgen kann, dass wir menschlicher werden oder uns näher zusammenführt, sondern immer nur ein Teil der Welt. Nämlich die diese Religion glauben. Und dann habe ich diesen Song geschrieben, habe ich mir angeguckt und dachte, nee, das machst du jetzt auch, weil du irgendwie eine Haltung dazu haben willst, aber irgendwie wirkt das gekünstelt. Es ist genauso, wenn Peter Maffay zusammen mit einem jemandem aus dem Islam zusammen Duett singt und zeigen, wir sind alle gleich oder so. Das ist dann so, es ist sehr schwierig mit diesem Thema umzugehen, finde ich. Ja. Dieses Lied habe ich wieder verworfen. Ich spiele es dir vielleicht trotzdem mal vor. Kannst ja deine Meinung dazu sagen. Aber nicht heute.
Bevor wir jetzt, ganz kurz, Olli, bevor wir den ersten Song spielen, wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, neue Nationalhymnen einzuschicken, beziehungsweise haben darüber gesprochen. Und es sind ganz schön viele Leute gekommen, die ein Lied vorgeschlagen haben, was wir noch nicht auf der Liste hatten.
Das war auch eine schnelle, ich habe mich auch nicht lange damit auseinandersetzen können. Wir haben das sehr spontan gemacht, sonst hätte ich vielleicht auch ein paar andere Songs reingepackt. Was haben die denn so vorgeschlagen?
Und zwar ist es die Kinderhymne gewesen. Ich glaube, Text von Bertolt Brecht, meine ich, und Musik Kurt Weil, ist das, kann das sein?
Ja, die haben einiges zusammen gemacht, die Dreikoschenoper.
Die Kinder und die Kinderhymne, Kinderhymne, ist das richtig? Bert, genau, Brecht und Hans Eisler, ist das Hans oder Hans Eisler? Genau, Hans Eisler ist genau, Brecht und Eisler. Hans Eisler und Bertolt Brecht. Und das Interessante ist, also die haben eine eigene Melodie gefunden für diese Kinderhymne, ganz toller Text. Und man kann sie vor allen Dingen auch auf die alte Melodie die Heidenmelodie der deutschen Nationalhymne singen. Und das fand ich eigentlich im Nachhinein, haben wir vergessen, wollte ich nochmal ganz kurz anfügen, weil viele Leute mir das geschrieben haben.
Okay, willst du die noch raufpacken auf unsere Liste?
Nee, ist jetzt egal. Okay. Also muss jetzt nicht sein. Aber ich wollte es nur einmal dazu sagen, dass ich mir angehört habe und das ist auch eine ganz spannendes Konzept fand. Naja, so, mach du mal den ersten Wunsch.
Okay, der erste Wunsch ist von einem Künstler, der hat schon vor ein paar Monaten diese Platte rausgebracht, die wirklich sensationell gut ist. Der erste Song geht 8 Minuten und den packe ich auf die Playlist. Michael Kiwanuka, glaube ich, ausgesprochen. Junger Sänger, hat seine dritte Platte oder zweite Platte rausgebracht. Cold Little Heart, geht 7 Minuten, fängt an wie ein vergessener Pink Floyd Song aus den 70er Jahren. Und dieser Song, dieser Text, der reißt so das Herz auf. Was man im Leben machen will, wer man wirklich sein will. Und dass man auch nur verblutet, wenn man immer jedes Spiel mitspielt. Und es ist alles so schön. Es ist textlich wunderschön. Es dauert ewig, bis er anfängt zu singen. Und man kann sich so richtig in diesen Song hineinfallen lassen. Von der letzten Platte Love and Hate, die ganz fantastisch ist. Michael Kiwanuka, so nenne ich ihn. Vielleicht wird er anders ausgesprochen. Ist mir scheißegal. Cold Little Heart. So, den könnt ihr jetzt einmal ganz kurz hören. Und dann sind wir wieder da. Und ich trinke gerade, Jan. Weißt du, was ich gerade trinke?
Ein Tee mit Honig? York,
ja, aber im New York-Style. Mehr darf ich nicht sagen. Oh, im New York-Style. Ich bin heute international. So, bis gleich.
Bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Fest und Flauschig, heute hier am Sonntag, am Montag, am Dienstag. Hey. Egal, wo ihr es hört. Vielleicht seid ihr gerade in der S-Bahn, in der U-Bahn. Vielleicht steht ihr irgendwo im Regen draußen und wartet gerade. Es ist 2 Uhr nachts und ihr wartet auf einen Nachtbus. Neulich bin ich nachts gefahren, Jan, und dann hat es geregnet und da standen 2 Leute am Nachtbus und haben gewartet. Und ich hätte fast gefragt, ob ich die mitnehmen soll, weil ich kenne das von früher noch. Ich weiß nicht, du warst früher nicht so oft irgendwie auf Partys unterwegs oder so. Kennst du dieses Gefühl, du gehst nach Hause, es ist 3 Uhr und um 4:09 Uhr fährt der nächste Nachtbus und du musst eine Stunde da stehen und der Walkman leiert schon, die Batterien sind alle und du hängst da rum, es ist grauenhaft. Wie viel Zeit ich früher am Busstation so echt verbrannt habe. Ja. Kennst du das Gefühl gar nicht so?
Ich bin früher auch ein Freund des öffentlichen Personennahverkehrs und in Bremen-Nord sowieso aufgewachsen. Das ist ja mittlerweile so, in Bremen-Nord gibt es eine Eisenbahn, das also eine Bahn, die durchfährt. Das war früher wirklich so, also als ich aus Bremen weggezogen bin vor 15 Jahren, da fuhr diese Bahn noch nicht und da konnte man, wenn man von jetzt in Bremen-Farge, also der äußerste Zipfel von Bremen-Nord, wenn man da in die Stadt fahren wollte, also die Innenstadt von Bremen zum Roland und zum Marktplatz und so, da konnte man nur mit dem Bus fahren oder mit dem Auto. Und mit dem Bus dauert es ungefähr, wirklich ungelogen, fast 1,5 Stunden, bis man dann brauchst 1,5 Stunden von einem Ende Bremens zum anderen oder beziehungsweise in die Mitte zum anderen Ende, davon noch gar nicht zu sprechen. Und ich bin ein riesen Bus-Fan. Ich kannte alle Buslinien auswendig, hatte Bus-Monatskarten natürlich und eben das Warten auf den Bus, das gehört zu den Erinnerungen meiner Kindheit. Ist tatsächlich so. Ich bin relativ früh mit dem Bus alleine gefahren. Ich glaube, so mit 6 oder 7 wurde ich schon alleine in den Bus reingesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob das Eltern heute noch machen. Ich kann mir vorstellen, dass Eltern heutzutage den Wagen anschmeißen und ihre Kinder nicht alleine in den Bus setzen.
Aber das ist so krass gewesen. Und kennst du das Gefühl, du hast das Geld für die Monatskarte ausgegeben für CDs oder Platten und hast fest den ganzen Monat schwarz. Deine Eltern dürfen es nicht wissen. Und dann hat er kontrolliert, meistens der Busfahrer, aber auch nicht immer, war immer so sporadisch. Und dann wartest du eine Dreiviertelstunde auf den Nachtbus und hoffst, wenn du die Karte vorzeigst, dass er nicht sieht, dass er nicht richtig raufguckt. Und wenn er dann raufguckt, sagt er, das ist aber abgelaufen, letzter Monat, dann musst du die ganze Scheißstrecke zu Fuß gehen, obwohl du schon eine Dreiviertelstunde da gewartet hast. Und wärst jetzt schon zu Hause, das ist schlimm. Ich habe das oft gemacht, also das Geld ausgegeben für die Monatskarte. Irgendwann ich muss dann aber nicht
gestehen,
mehr.
Ich muss gestehen, ich wurde noch nie in meinem ganzen Leben beim Schwarzfahren erwischt. Echt ich habe immer eine wahnsinnige Panik gehabt, als Schwarzfahrer enttarnt zu werden, dann dieser peinliche Moment, dass man von den Kontrolleuren, ich sag mal, also es ist ja ganz billige Autorität.
Und Kontrolleur von alle gucken einen Bus an und denken,
ja, aber ein Kontrolleur ist wirklich die billigste Autorität, die du haben kannst. Ich glaube erstmal Kötter Security ist auf Platz 5, billigste, dann kommt Ordnungsamt, ist auch ganz schlimm. Also ich denke mal so Leute, die es nicht zur Polizei geschafft haben, wegen der ganzen Vorstrafen, die werden entweder Kontrolleur bei Kötter Security oder Ordnungsamt. Und Kontrolleure ist wirklich das Allerbilligste. Und man wusste immer, selbst wenn die in Zivil unterwegs waren, konnte ich sofort sehen, wenn Kontrolleure an der Bushaltestelle stehen. Ich habe immer vorher gestempelt, weil ich immer genau gesehen habe, da kommen jetzt gleich Kontrolleure und die sehen so betont unauffällig aus. Das sind garantiert Kontrolleure, 100%.
Ja, die sehen aus wie die anderen Assis im Bus eigentlich. Genau, das ist aber trotzdem sind die irgendwie mal aufgefallen. Und ich komme gerade drauf, mir hat vor ein paar Tagen auch jemand geschrieben, wir sollten mal die großen 5 nervigsten Fahrgäste machen. Das ist vielleicht also generell auch im Flugzeug, da werde ich auch immer so aggressiv, wenn vor dir einer ist und der wird gecheckt. Und dann wird nochmal gefragt, haben Sie eine Kamera dabei? Und dann fängt er an, alles auszupacken und diese kleinen Fläschchen. Inzwischen denke ich, muss das doch jeder wissen, aber dann vergesse ich, es gibt Leute, die fliegen halt nur einmal im Jahr. Aber das ist zum Beispiel auch, wirst du dann auch unterschwellig aggressiv. Und was er meinte, das Schlimmste, hinten geht die Tür auf vom Bus und einer will noch Leute reinholen und stellt sich so aggressiv in die Tür, dass der Busfahrer die Tür nicht zumachen kann. Er meint, das sind die Schlimmsten.
Ja, ich hatte früher auch als regelmäßiger Busfahrer, ich habe gerne vorne gesessen und konnte den Busfahrer zugucken, gerne vorne im Bus gesessen.
Ich habe immer hinten gesessen, ganz hinten.
Ja, also unterschiedlich, je nachdem wie ich drauf war. Wenn ich alleine unterwegs war, gerne vorne mit Freunden und wenn ich nicht alleine war. Ich meine, Bremen-Nord ist ein hartes Pflaster, ohne Scheiß. Ja. Und ich war immer schon ein schwächlicher Typ und wenn ich mich hinten hingesetzt hätte, gerade so wenn es dunkel wurde draußen, gab es 100% immer was aufs Maul. Und ich habe eigentlich immer das ganz gut geschafft, mich durch Bremen-Nord zu schlängeln, ohne was aufs Maul zu bekommen. Und ein Trick war halt immer vorne zu sitzen. Da saßen entweder die Leute wie ich oder die geistig Behinderten, beziehungsweise die Übergänge waren fließend, auch bei mir. Und haben dann vorne auf den Busfahrer geguckt, auch mit dem Busfahrer geredet. Und irgendwann war das so, weil Bremen-Nord so klein ist, dass ich auch einige Busfahrer kannte. Und das war wirklich ganz toll, weil dann haben wir gemeinsam uns gefreut, dass da eine Oma durch den Regen gelaufen ist. Und der hat dann schon so geatmet, so nach dem Motto, ich warte jetzt nicht auf die. Ich mache einfach jetzt die Tür zu. Und dann hast du dann...
Hat er trotzdem gemacht, ne, oder?
Naja, also manchmal, es gibt auch einige wirklich Misanthropen unter Boshafte, Busfahrern.
Es gibt auch, absolut, Misanthropen, die auch wirklich, die das auch, glaube ich, die lassen dich noch ein bisschen laufen und dann, wenn sie sehen, jetzt glaubt er schafft's, nee, jetzt fahr ich mal los. Das glaube ich, dass sie dieses Spiel manchmal ein bisschen gespielt haben, um dich zu ärgern. Keine Ahnung.
Ja, wobei ich habe in Bremen, ich bin jetzt tatsächlich vor 2 Monaten das erste Mal seit langem wieder in Bremen mit der BSAG, der Bremer Straßenbahn AG gefahren und das habe ich eigentlich positive Erfahrungen gemacht, weil ich hatte nur ganz doofes Kleingeld dabei und es fehlten am Ende so 20 Cent und da hat der Busfahrer echt ein Auge zugedrückt und das war
aber
nicht
weil
total,
er dich erkannt hat, ein Promi-Bonus.
Das weiß ich nicht, weil ich glaube nicht. Ich glaube, der war wirklich so gut drauf, der hatte so gute Laune, dass der hatte einfach einen guten Tag. Wenn Busfahrer einen guten Tag haben, ist es auch echt toll, dann ist es toll für alle. Und ich weiß noch, als in Bremen-Nord eingeführt wurde in den Bussen die Barrierefreiheit. Das ist ja übrigens immer noch in vielen Großstädten, dass du mit dem Rollstuhl in die Busse reinfahren kannst. Es gab so absenkbare Eingänge, die Rollstuhlfahrer, und in Bremen-Nord gibt es viele Behindertenwerkstätte und es ist ohnehin, also mit Behinderten, körperlich und geistig behinderten Menschen im Bus zu sitzen, das gehört auch so ein bisschen zu den Erinnerungen meiner Kindheit, weil ÖPNV ist eben das Beförderungsmittel für alle, die kein eigenes Auto haben und die irgendwo hin müssen. Und dann kam irgendwann, als die neuen Busse da waren, ich kann mich noch erinnern, die ersten Busse waren wirklich noch mit Treppe, da musste man so ein paar Stufen nach oben laufen, um dann in diesem Omnibus zu sein.
Stimmt.
Ne?
Da ist man Treppe, nach oben 2 Stufen oder so, genau.
Genau. Und dann da kam kein Rollstuhl rein. Und dann gab es irgendwann in Bremen, ich glaube Anfang der 90er,
absenkbare Busse, wo die Hydraulik so runterführt.
Niederflurbusse. Die wurden erstmal abgesenkt auf der Bordsteinseite und dann fuhr so eine Rampe runter vorne beim Fahrer und es konnte man mit Rollstühlen reinfahren. Und das ist auch so eine schöne Buserinnerung. Und dass ich einfach natürlich, konntest du auch alle Haltestellen von den wichtigsten Linien auswendig?
Absolut, kann ich immer noch. Ja. In Hamburg U2, U3, U1 kenne ich in- und auswendig. Da muss ich noch nicht mal mehr bis zu meinem Lebensende fahren. Die kenne ich alle. Ja, aber auch viele unangenehme Sachen im Bus passiert. So, erstmal wurde schnell oft krank, auch wegen Bakterienübertragung, finde ich.
Ja,
also außer
das stimmt.
Oder auch, ich erinnere mich ganz genau daran, morgens um 7.30 Uhr zur Schule, der Bus war total überfüllt. Ich setze mich neben so einen älteren Herrn und der muss auf einmal husten, kriegt die Hand nicht vom Mund und aus seinem Mund fliegt so ein riesiger Qualler raus und bleibt an der Scheibe kleben. So ein grün-grau-braunes Ding.
Und das ist ein Qualler.
Ich sehe das.
Qualler, ein dicker Qualler.
Qualler. Das ist das für Qualler hat man das gesungen, so ein Qualler, also so ein Schleimbrocken. Und der bleibt da stehen. Und dann hat er versucht, mit dem Finger das so wegzumachen.
Ach, komm,
und
es klebte
so. Und ich saß daneben, das war so eklig, werde ich nie vergessen. Oder auch ich morgens ausgerutscht, weißt du? Wenn der Bus da ist, ist es Glatteis und dann wollte ich den Bus vorne einstecken und bin unter dem Bus gerutscht und nur der Kopf hat rausgeguckt. So hat der Busfahrer natürlich nicht losgefahren. Aber viele Sachen passiert. Auch auf die Fresse gekriegt und auch sich geprügelt im Bus.
Also, ich möchte gerne jetzt ganz kurz einen Song, es gibt nämlich einen wunderschönen Song, einen wirklich tollen Song über Busfahren. Und zwar von der Kölner Band Erdmöbel. Gibt's auch bei Spotify. Der Song heißt ja Busfahrt. Das ist mir deswegen als toller Song übers Busfahren in Erinnerung geblieben, weil dieser Moment, wenn man entweder verliebt ist oder irgendwas Emotionales passiert ist, das Wetter draußen ist scheiße, es ist Herbst oder der Beginn vom Frühling, das Ende vom Winter, und man lehnt mit dem Kopf an der kalten Busscheibe, weil man einen Platz an der Scheibe erwischt hat, und macht da erstmal so Fettflecken, aber dieses verträumte Gucken auf die Stadt, und man weiß, man sitzt jetzt eine halbe Stunde in diesem Bus, und immer es wird voller und leerer, und man selber bleibt dann da sitzen und guckt raus und ist irgendwie verliebt in irgendwem, und das ist ein sehr schönes, ja, ein sehr schönes Lied. Das heißt Busfahrt Erdmöbel, und ich möchte es gerne auf die Liste drauf tun, vom Album Altes Gasthaus Love. Ich glaube, das ist von, wann ist das, von 2011 oder sowas. Danach gab es von Erdmöbel so ein paar Sachen, wo ich dann gedacht habe, okay.
Ja. Das ist so ein bisschen, also die haben ganz kluge Texte, sind auch, ist glaube ich eine gute Band, haben ein paar schöne Songs, aber es gibt immer den Hauch von Lehrerrock, umgibt das immer, ja, meiner, genau, Meinung nach. Ja. Das, ja, ist so Lehrer, die dann so schlaue, aber es ist trotzdem eine gute Band, weiß ich auch ganz genau. Und dann setzen wir nochmal ab, weil, weißt du, was ich gerade mitbekommen habe? Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Meine Oma wird heute 81 Jahre alt. Es ist 8:50. Wir nehmen gerade auf abends. Und ich muss sie einmal ganz dringend anrufen und einmal kurz herzlichen Glückwunsch sagen. Das muss ich machen. Das ist meine letzte Oma, die noch lebt, Jan. Können wir das kurz machen? Du sagst den Song und danach sage ich kurz, wie es mit Oma Elke war, das Gespräch.
Du rufst kurz Oma Elke an und wir hören eben in der Zwischenzeit Erdmöbel und Busfahrt. Und falls ihr wissen wollt, ob wir die Songs wirklich hören, wir hören die Songs jedes Mal, wenn wir sie ansagen, auch wirklich, um in die Stimmung zu kommen, liebe Leute. Ganz ehrlich.
Genau, das
ganz,
machen wir
ganz weg. Ehrlich.
Ganz,
ja,
ganz ehrlich.
Also, zumindest jetzt. Ich höre den Song mal. Bis gleich.
Ich höre ihn auch. Bis gleich.
Fest und flauschig am Sonntag ist wieder da. Ey Olli, du hast mit Oma Elke telefoniert, während wir gerade Erdmöbel gehört haben.
Ja, ich habe den Song im Hintergrund gehört. Meine Oma hat mich gefragt, was läuft da für ein wunderschöner Song. Ich habe gesagt, der hat Janni ausgesucht. Sie meinte, ja, der hat Geschmack, der Janni.
Ja,
Oma Elke ist eine. Oma Elke ist 81 geworden, so krass, 81. Ich bin jetzt 43, die ist ja fast doppelt so alt wie ich, ne? Echt, das ist schon ein amtliches Alter. Meinst du, wir werden über 80? Wärst du Jan Böhmermann als 80-Jähriger? Kannst du dir das vorstellen?
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich würde gerne über 80 werden. Ich würde aber gerne gesund über die 80 kommen, oder zumindest so einigermaßen. Irgendwas ist immer, und es ist jetzt tatsächlich, ist mir aufgefallen bei uns auch in der Redaktion oder in der Firma, so langsam kommen diese Krankheiten, die man erst bekommt, wenn man so Mitte 30 ist. Also so, es wird alles ein bisschen, dauert länger, bis es weggeht. Wir haben einige Mitarbeiter, die schon über die 50 gekommen sind, und da tun jetzt auch die Knie mal wieder weh, und dann bleibt man einen Tag mal länger liegen, und eine Grippe, das dauert länger, bis die auskuriert wird. Und ich muss immer oft an den Satz meiner Oma denken, die auch, ich glaube, die eine ist, ja, muss ich kurz gucken, eine ist auch 81 geworden letztes Jahr, und die andere, ich hab noch zwei Omas und einen Opa, und also Oma und Opa leben tatsächlich auch noch zusammen. Ich glaube, sind auch 65 Jahre verheiratet. Ja, ich glaube, dieses Jahr 65 Jahre verheiratet. Und die werden in diesem Jahr, warte mal, die werden 87 dieses Jahr, beide.
Hat man schon dann noch Geheimnisse bei 65, hast du dann noch Geheimnisse vor dem anderen, wenn du dich 65 Jahre kennst?
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, du hältst es überhaupt nur aus, wenn du ganz viele Geheimnisse vor dem anderen hast. Ansonsten bleibst du nicht 65 Jahre zusammen. Der Satz von meiner anderen Oma, die 81, die werde ich nie vergessen, die sagte mal zu mir, Jan, ich kann mich noch erinnern, da war ich 16, da bin ich mit dem Fahrrad durch Bremen gefahren und jetzt bin ich 80. Auf einmal.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, das ist tatsächlich so, weil man im Inneren ja irgendwann zwar mehr Erfahrungen sammelt, aber trotzdem ja der gleiche Mensch bleibt und der Körper verfällt, während der Geist meistens noch einigermaßen frisch bleibt. Und das ist eigentlich eine ganz beängstigende Vorstellung fast eigentlich.
Ja,
ne?
Du bist ja in diesem Körper gefangen und erinnerst dich und bist mit all diesen Erinnerungen. Das ist halt das, was ich, glaube ich, das finde ich ja, haben wir schon öfter drüber geredet, auch in Altenheim so schlimm. Du bist da drin gefangen und bist mit deiner Erinnerung und bist da alleine. Ach, weiß ich nicht. Man muss alte Leute, die müssten eigentlich ein Mega-Entertainment-Programm kriegen, damit die irgendwie am Ende auch nochmal vielleicht nicht zu viel drüber nachdenken, was man verpasst hat, sondern also damit man sich so ein bisschen das vielleicht auch nochmal schön macht mit 80, keine Ahnung. So ein Vergnügungspark. Ich weiß
ja,
es
und,
nicht.
Und,
ich
hab aber, bekommen, wir haben jetzt zum Beispiel beide das einigermaßen große Glück, dass wir zwar viele Fehler gemacht haben in unserem Leben, aber jetzt nicht generell viele Dinge bereuen, weil ich glaube, es ist besonders schlimm, und ich glaube auch viele Leute werden im Alter auch deswegen entweder mürbe oder ganz, ganz schlimm werden viele Menschen im Alter, weil ich glaube, wenn du dann unzufrieden bist oder das Glück nicht gefunden hast oder das Gefühl hast, mehrere falsche Entscheidungen getroffen zu haben, die dich auf den Weg gebracht haben, den du nie wolltest, also wenn die
dass du nicht selbstbestimmt dein Leben nicht, genau, dass du dein Leben nicht selbstbestimmt gelebt hast, sondern immer nur das gemacht hast, was du dachtest, das muss ich jetzt tun oder das anderen recht zu machen.
Glaubst du, dass du im Alter Sachen bereuen wirst im Alter, dass du irgendwo liegen
wirst? Ich bereue jetzt schon. Ich weiß nicht, Jan, ich hoffe ja wirklich auf so eine Altmännergruppe oder so, ne? Wenn wir das zusammen durchhalten, irgendwie später, wenn alles, dass wir zusammen und dann so einen Podcast wieder machen, dass wir so ein Comeback, ich glaube, wir hören ein paar Jahren auf hiermit. Und dann fangen wir wieder an, wenn alle anderen tot sind. Dann sitzen wir in unserem Haus, aber dann sind wir wahrscheinlich auch, vielleicht sind wir, meinst du wirst so ein gehässiger Alter, der so rumpöbelt über die Jugend oder so ein milder?
Wir sind ja beide schon gehässige Junge. Natürlich werden wir gehässige Alte. Wir sind ja jetzt schon gehässig. Ich bin mit 36 gehässig und gemein.
Ja, okay, ja. Aber dann so richtig, also dass man auch so hofft, wenn ich jetzt hier bald gehe, dann will ich noch alles mitreißen, ich will alle mitnehmen, ich will nicht hier alleine, ich glaube nicht, aber es gibt auch gar nicht so viel, doch, es gibt, wir müssen mal ins Altenheim, eine Sendung im Altenheim machen, Jan, was hältst du denn davon?
Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee.
Wollen wir das nicht mal wirklich machen? Zusammen in Köln, wenn ich das nächste Mal in Köln bin, du fragst nach, suchst ein Altenheim raus und wir geben unsere Aufnahmemaschine hin und machen da mal eine Sendung. Ganz ehrlich jetzt. Und quatschen so ein bisschen mit denen. Und auch gar nicht so auf rührselig von wegen, ja, ihr Leben, sondern einfach so vielleicht ein paar Tipps abgreifen von denen und auch quatschen einfach mal. Ich finde das eine gute Idee. Ich finde, das sollten wir wirklich machen.
Aber kannst du dir das vorstellen, im Alter wirklich im Altenheim, also in so einer Einrichtung zu wohnen? Ich meine, wenn man nicht gepflegt werden muss, finde ich eigentlich so eine keine Ahnung, man tut sich zusammen mit so anderen misanthropischen Rentnern und dann wird man einfach so in so einer geilen, fetten Villa, chillt man einfach ab, irgendwann kommt so eine geile Krankenschwester vorbei, der pfeift man hinterher mit seinem zahnlosen Mund und dann gibt es halt geiles Essen von Foodora oder Deliveroo oder irgendwie, keine Ahnung.
Mein Freund ist immer die Einsamkeit gewesen. Ich glaube, ich werde mich zurückziehen und werde alleine sein. Ich finde auch immer das ganz romantisch, wenn ich an Marlene Dietrich denke, dass die letzten Jahre nicht mehr aus ihrer Wohnung gegangen ist, sondern nur noch in diesem Bett lag und nur noch übers Telefon kommuniziert hat. Bei ihr ging es, glaube ich, ums Äußere. Es gibt eine ganz tolle Dokumentation von Maximilian Schell, Marlene heißt die. Und da geht es, also da hat er sie gefilmt und alles. Und als er dann fertig war, hat sie gesagt, sie möchte doch nicht, dass das gezeigt wird. Und dann durfte er nur die Tonspur benutzen und durfte die Bilder nicht machen. Und sie pöbelt ihn auch zwischendurch an und so. Das ist eine ganz rührende Doku. Die kann man bestellen. Die gibt es leider nirgendwo im Internet. Marlene von Maximilian Schell. Und dann hat Udo Lindenberg, hat er irgendwann geschrieben, in seiner Biografie auch mit ihr noch Kontakt gehabt und stand vor ihrer Haustür, sie hat ihn aber nicht reingelassen, da haben sie nur über die Gegensprechanlage geredet. Und ich finde das ganz schön, sich so zurückzuziehen. Und da habe ich mal einen super Buchtipp, ich habe gerade ein mega gutes kleines Buch gelesen von D.H. Lawrence und das Buch heißt Der Mann, der Inseln liebte. Und es geht um einen Mann, der auf einer Insel lebt und nur mit ausgewählten Leuten und Tieren und dann auf eine noch kleinere Insel zieht, mit noch weniger Leuten und dann auf eine Insel, wo keiner mehr ist, außer ein paar Tiere. Und es handelt über den Rückzug des Lebens. Das ist von 1927. Das ist dann aber nochmal neu aufgelegt worden. In einem wunderschönen Band, ja. D.H. Lawrence, der Mann, der Inseln liebte. Es handelt so vom Rückzug des Lebens. Fand ich unheimlich gut. Kann man an einem Tag durchlesen. Ja, das nochmal so. Machen wir das mit der Altenheim-Sendung, Jan?
Ich finde es eine ganz gute Idee. Wir sollten, wir sind ja fast ein Jahr bei Spotify jetzt. Ich glaube, im Mai oder sowas war die erste Ausgabe von Fest und Flauschig vor fast einem Jahr. Wir haben bald unser Einjähriges. Und ich finde es ganz schön, wenn wir eines Tages wieder mal rausgehen. Wir haben ja auch so einen halben Weihnachtszirkus noch nachzuholen. Das haben wir versprochen, dass wir uns noch mal ein bisschen in die Öffentlichkeit begeben und mit Leuten zusammen was machen. Es gibt ja noch Leute, die das öfter mal per Mail einfordern oder bei Facebook drum bitten, dass wir uns da mal drum kümmern. Ich habe Lust, nicht nur ins Altenheim zu gehen, sondern auch mal wieder in die Öffentlichkeit. Also dass wir mal einen Podcast aufnehmen vor Leuten.
Wir können auch mal zusammen im Bus fahren durch Köln einfach.
Ich finde es eine ganz gute Idee. Also nicht Köln, ich würde dir gerne meine Lieblingsbuslinie vorstellen. In Bremen-Nord.
Und zwar in Bremen,
Ja, genau. Also meine Lieblingsbuslinie in Bremen-Nord ist die mittlerweile, also früher war es die 70, die ist mittlerweile, glaube ich, die 90 und die hat aber die Streckenführung geändert. Es gab vor einiger Zeit so einen Strecken-Relaunch in Bremen-Nord. Da wurden die Busnummern anders benannt und die Linienführung wurden leider geändert. Also es ist nicht mehr alles so ganz genauso wie früher. Aber ich, das wollte ich vorhin noch sagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Sendung erwähnt habe. In Köln ist es total auffällig. Eine Sache, die ich gar nicht kannte, beziehungsweise die mir erst aufgefallen ist, als ich wieder in Bremen-Nord war, beziehungsweise mal in die Vorstädte oder in die äußeren Stadtbezirke von Köln gefahren bin. Ich bin wirklich, wie ich vorhin schon erzählt habe, aufgewachsen mit vielen behinderten Menschen im Stadtbild. Also viele Behindertengruppen, körperlich, also bei uns gibt es zum Beispiel in Bremen-Nord den Martinshof, in der Martinsheide, das ist eine Behindertenwerkstatt und die sind immer alle da ausgestiegen, mit der 79 sind die immer alle da ausgestiegen. Also ich habe jeden Tag von der Grundschule bis später, bis zum Abitur, bin ich quasi mit Behindertengruppen im Bus gefahren. Wir haben ein riesiges, Friedehorst heißt das, ein riesiges Reha-Zentrum für Behinderte in Bremen-Nord. Und das war immer so Teil des Stadtbildes eigentlich. Und es ist eigentlich immer noch in Bremen-Nord. Immer wenn ich da bin, fällt mir das auch auf. Was mir total in Köln aufgefallen ist, dann im Vergleich dazu, dass es in Köln fast gar nicht gibt, im Innenstadtbereich ganz selten, dass man da mal irgendwie Menschen mit Behinderung sieht. Also mit jetzt vor allen Dingen mit geistiger Behinderung, ganz selten an den Touristenattraktionen mal so, aber nicht so im Stadtbild. Und ich bin kürzlich mal mit dem Auto um Köln herumgefahren, weil ich mir gedacht habe, ich kenne nur die Innenstadt und den inneren Ring, aber es gibt da ganz viele auf der rechtsrheinischen Seite, ganz viele Stadtteile, wo ich noch nie war, also so Poll oder Porz oder
Es gibt ja ganz
viele. Und auf einmal, da fuhr ich dann durch die kleinen Straßen und ganz kurz mit ihm, und da fiel mir das auf, dass auf einmal da total viele Behindertengruppen waren. Da waren dann so Außenstellen vom Roten Kreuz, da waren dann diese typischen Busse, die vor Einrichtungen waren, die irgendwie, die dann hin und her gefahren haben und Zivildienstleister oder freie soziale, soziales Jahr hier, wie heißt es nochmal?
Zivildienst,
hätte ich fast gesagt. Nein, Zivildienst gibt's ja nicht mehr. Bundesfreiwilligendienstleistende, die da irgendwie Rollstühle durch die Gegend geschoben haben. Und das findet alles in Köln offensichtlich, also zumindest geballt, in den äußeren Stadtbezirken statt. In der Innenstadt gar nicht mal so. Naja, wollte ich jetzt mal eben sagen. Ist mir aufgefallen.
Ja, das ist aber auch oft so, dass die dann Randbezirke oder so, keine Ahnung, warum das so ist eigentlich. Ist das dann irgendwie wirklich so, damit die das Bild der Stadt, keine Ahnung, das sind jetzt düstere Gedanken. Aber es ist so, ich war in einer Behindertenwohngruppe, ne? Und das war richtig gut für mich in der Behindertenwohngruppe, weil du warst jeden Tag mit diesen Behinderten zusammen und du hast dir keine Gedanken mehr drum gemacht, ob die jetzt behindert sind oder nicht. Du fandst sie genauso scheiße oder geil wie alle anderen Leute auch. Es gab da eine Rollstuhlfahrerin, die habe ich gehasst, weil sie sich immer extra lange von mir den Arsch abwischen lassen wollte. Also und jetzt pass auf.
Schön durch mit der Hand. Mit dem Charming Bär. Einmal schön durch.
Nee, den Namen sage ich jetzt nicht. Und weißt du was? Und in dieser Behindertenwohngruppe hat auch Schorsch Kamerun, der neulich bei uns zu Gast in der Sendung war, mit dem ich diesen kleinen Disput in der Sendung hatte, der hat zur gleichen Zeit da gearbeitet als Pfleger. Und dann haben wir nach der Sendung uns unterhalten über diese Behindertenwohngruppe. Vor über 20 Jahren meinte er, ja, die habe ich auch immer gehasst. Die wollte sich den Arsch immer ganz lange abwischen lassen. Das hat er... Absurde Geschichte gerade. Aber eine Sache, wo wir gerade drüber geredet haben, mit Bereuen in der Kindheit. Ich hatte ein autistisches Kind, was ich zur Schule fahren musste morgens. Und die war da auch in diesem Haus, in diesem Komplex. Und die war hochintelligent, die war total hinreißend. Und ich kam gerade aus der Schule und habe die morgens dann zu ihrer Behindertenschule gefahren. Und die hat sich immer an meiner Hand festgehalten und geklammert und ich mochte die total gerne. Aber wenn wir in die U-Bahn gestiegen sind, ich war damals 19 Jahre alt, ne, da habe ich mich dann vor den alten Klassenkameraden, die schon zur Uni oder irgendwo hingefahren sind, geschämt davor. Und sowas ärgert mich im Nachhinein, dass ich mit 19 nicht die Coolheit hatte, dazu zu stehen. Dass ich dann irgendwie, ich habe natürlich auf die aufgepasst, aber ich habe dann irgendwie nicht souverän reagiert. Dabei war das ein ganz tolles, besonderes Mädchen und ich war der letzte Idiot, weil ich dachte, was denken denn die anderen? Und sowas ärgert mich, dass man, also es gibt Leute, die mit 18, 19 schon viel cooler und smarter mit allen Sachen sind, die vielleicht im Leben nicht so einfach sind, aber ich war nicht so einer. Und solche Sachen ärgern mich, aber das bereue ich jetzt wahrscheinlich in meinem Totenbett. Trotzdem jetzt gerade, wo du es erzählt hast, kennst du sowas auch, wo man denkt, wäre ich doch schon cooler gewesen?
Ja, ich denke, was wirklich mein absoluter Horror ist, deswegen habe ich das vorhin gesagt, im Alter mit Leuten zu tun zu haben, die auch genauso alt sind wie man selber, dann in, keine Ahnung, 70 oder 80 und die aber so ganz tief verhärmt und verbittert sind, weil ihr Leben irgendwie anders abgelaufen ist, als sich das vorgestellt haben. Die sich zerkracht haben mit der Familie zum Beispiel. Ich finde, das ist eine der schlimmsten Sachen, die einem passieren kann, ist, wenn man irgendwie sich mit, keine Ahnung, zum Beispiel mit den Kindern verkracht oder mit den, oder keine Ahnung, wenn irgendwie, es gibt ja so alleinstehende Männer, die dann in so Einzimmerwohnungen wohnen, die immer so riechen wie so ein Taxi, wo der Taxifahrer drin wohnt. Und wo man dann die Tür aufmacht und denkt so, boah, sie müssen mal hier lüften her, so und so. Und wo es dann immer heißt, ja, der hat vor langer Zeit den Kontakt zu seiner Familie verloren. Wo man sich immer fragt, wie kann das denn eigentlich passieren? Wenn man jetzt nicht irgendein Verbrechen begangen hat oder sowas. Wie kann es eigentlich so weit kommen?
Die Menschen werden immer, du wirst auch im Alter immer verrückter und es wird immer schwieriger. Und ich glaube, manchmal verhärten sich Fronten. Ich kenne auch Leute, die haben 20 Jahre nicht miteinander geredet oder ähnliches. Ich finde das auch krass, aber das ist wirklich so. Ja. Steckst du nicht drin, ne? So, ich würde noch gerne einen kleinen Song machen und dann wollen wir heute die großen fünf irgendwas machen eigentlich? Ich habe hier mehrere Vorschläge.
Ja, oder lieber mach nicht. Doch mal. Ich habe so ein bisschen Vorschläge
bekommen. Ja, mach du mal Vorschläge. Und wir
machen wir gleich.
Ganz harmonisch heute so ein bisschen auch, oder?
Ja, Honig im Tee ist ja das Thema. Das ist
Honig im
eine schmusige Sendung. Nachdem wir letzte Woche, ich weiß gar nicht, letzte Woche war ich glaube ich ein bisschen neben der Spur. Diese Woche bin ich eigentlich ganz ganz fröhlich und gut gelaunt
Ich bin ein bisschen emo, weil ich war heute bei meinem Produzenten und habe einen Song eingesungen. Bin dann direkt nach Hause gefahren, gerade so ein Emo-Song, den man geschrieben hat wieder. Und dann ist man die ganze Zeit da drin, dann ist man manchmal auch noch von diesem Gefühl. Aber macht ja nichts. Ist ja jede Woche hier. Nächste Woche gibt's dann wieder, oh, das muss ich auch noch kurz erzählen. Dann war ich im Hotel am Wochenende und neben der Bar war eine Hochzeit und dann kamen Leute raus und haben mich erkannt. Die waren so ein bisschen jünger, Anfang 20. Und die so, oh, können wir mit dir Fotos machen? Und eigentlich hatte ich keinen Bock und meinte aber, ja, ich bringe mal meine Tasche nach oben und komme gleich wieder und wollte wieder nach oben, runterkommen. Und dann brüllt einer, erzähl mal einen geilen Pimmelwitz. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, da runterzukommen und dachte so, oh nein, oh Mann. Das ist jetzt gebrandmarkt. Hätte ich das bloß in der Sendung mit dem Pimmelwitz nicht gesagt. So, jetzt kommt ein Song.
Ich muss ganz kurz eine Gastro-Geschichte erzählen. Ich bin ein Riesenfan von Ramen. Von Ramennudeln. Das ist wahrscheinlich so ein neuer Gastro-Trend, aber ich finde das schon seit 10 Jahren finde ich das total geil, diese japanische Nudelsuppen, also Brühe und Ramennudeln und da ist immer frisches Gemüse drin, manchmal auch Fleisch, manchmal auch ein Ei. Hab damit angefangen, das zu essen, als ich das erste Mal in New York war. Da gab's halt damals schon vor 10, 11 Jahren, gab's halt schon so Ramenlokale und fand das total geil als so eine leichte, sehr leckere, besondere Mahlzeit. Ja, und habe jetzt versucht, in Köln ein Ramenlokal zu finden, habe kürzlich auf Twitter so einen Aufruf gemacht und tatsächlich habe ich eine Empfehlung bekommen und war da jetzt und habe festgestellt, es gibt tatsächlich ein einziges Ramenlokal in Köln, das gigantisch gut war und da war ich jetzt letztens, bin ich hingegangen und wollte abends nach der Sendung noch eine Nudelsuppe essen und habe mich an einen Tisch mit dran gesetzt, an dem mehrere Leute saßen, die mich dann leider erkannt haben. Und es führte dazu, dass ich auf einmal ein Gespräch verwickelt war. Und mein ganzer Ramenabend, es war total nett es war wirklich angenehm. Aber ich hatte eigentlich vor, autistisch am Tisch zu sitzen und in mein Handy zu gucken und dabei eine Nudelsuppe zu essen. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, dass ich das machen kann. Ja. Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal unangequatscht in einem Restaurant gesessen habe, um eine Nudelsuppe zu essen. Und das war sehr... Gesprächseinstiege wie, Böhmi, wo ist denn das? Na, Böhmi, du bist ganz alleine hier, warum hast du keine Ziege dabei? Ha! Das ist dann so, da weiß man schon,
lachst du dann mit oder bist du dann genervt?
Ich habe einen neuen Trick rausgefunden. Ich habe rausgefunden, dass wenn Leute einen ansprechen, das ist ja sonst so, wenn du anonym bist, dann sprechen dich Leute nicht an. Niemand quatscht Leute an, die er nicht kennt. Aber wenn du als Promi durch die Gegend läufst, dann quatschen dich Leute an, weil die denken, sie kennen dich. Und es gibt ja eine gewisse Verbindung. Man muss nur als Promi in Anführungsstrichen, also ich muss einfach nur ignorieren, dass diese Verbindung offenbar einseitig ist. Und einfach so tun, als würde ich denjenigen auch kennen, weil man auch genau weiß, was dann kommt. Man weiß auch genau, es geht dann manchmal ist es total wirklich wahnsinnig nett und total auch lustig und spannend, sich mit den Leuten ganz normal darüber zu erhalten und zu halten, was die eigentlich machen gerade oder was die gerade so persönlich bewegt. Es ist eher schwierig, wenn man selber Sachen erzählen muss, weil die Leute denken, dass man jetzt gerne nochmal, keine Ahnung, die Erdogan-Geschichte erzählen will oder irgendwas, was in der Sendung
genau, weil die sind noch nicht das ist aber noch schlimmer, bei mir ist es so, dass auch oft, ich kenne dich doch irgendwoher, woher kenne ich dich denn? Und ich so, keine Ahnung, vielleicht aus dem Fernsehen. Echt, was machst du? Erzähl mal kurz. Und dann musst du selber erstmal dem erklären, der will, und dann denke ich so, ich habe keinen Bock zu erklären, was ich mache. Aber das ist ganz teuflisch. So, jetzt trotzdem ein Song für die First World Problems hier. Es passieren viel schlimmere Sachen. Jetzt ein schöner Song von Rüdiger Bierhorst. Der singt bei den Monsters of Liedermaching. Das ist so ein Kollektiv an Liedermachern.
Aus Bayern, ne? Irgendwie?
Nee, ich glaube, die kommen aus einer, hat Bad Norbert und den Feiglingen gespielt und so. Da geht's immer ab, ah, okay. Die haben so einen Kultstatus. Aber die sind sehr bierselig auch und so, sind aber auch, sind sehr gute Leute dabei. Und einer heißt Rüdiger Bierhorst und der hat eine Soloplatte gemacht, Unerreichbar. Und ich mag den Song Ich bin nicht frei so gerne. Den hören wir jetzt. Ich bin nicht frei, dann sind wir wieder da, heute mit unserer harmonischen Honig im Tee-Sendung. Bis gleich.
Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
Fest und flauschig hier. Hallo zurück. Ich habe am Wochenende, letzte Woche was Geiles wieder gesehen, Jan. Guckst du manchmal Goodbye Germany?
Nee, leider gar nicht.
Goodbye Germany? Ich muss sagen, das ist seit Angelo Kelly da sein Leben irgendwie gezeigt hat und sich dieses Haus gekauft hat in Irland und seine Familie, was ich sehr rührend fand, gucke ich ab und zu Goodbye Germany. Und jetzt war jemand da, und zwar der Erbe vom Otto-Versand, Frank Otto. Das ist der Sohn des Gründers. Und der
Ende 50 Jahre alt. Ja. Mit dieser brünetten Tante zusammen,
einer 18 oder 19, die ist 18 oder 19, die sind zusammen. Über das Alter will ich jetzt noch nicht mal urteilen. Sie ist auf alle Fälle überhaupt nicht bereit eigentlich für eine Beziehung, ist viel zu jung, und er ist, ich glaube nicht dran, dass jeder, wo es einen großen Altersunterschied gibt, dass es immer die Midlife-Crisis ist. Aber bei ihm ist es das so offensichtlich. Und er steht nur apathisch daneben, und er hat sich eigentlich auch sein Leben lang immer aus der Öffentlichkeit rausgezogen. Und ich glaube auch gar nicht, dass das ein schlechter Typ ist. Ich glaube einfach, der weiß nicht mehr, was er jetzt noch will. Jetzt hat er sich diese 18-19-Jährige von Germany's Next Topmodel genommen und ist mit der schon um die ganze Welt gereist. Da ist das Leben natürlich einfach, aber so ein Alltag, der wird dann nicht gezeigt. Und sie erzählt dann auch so Sachen wie, ja, jetzt hat mir neulich Ohrringe für 85.000 Euro gekauft. Ich glaube, das ist mein Traum. Das ist mein Traummann. Und das ist in einer Tour so unangenehm. Und da gibt es zwei Teile schon. Frank Otto und seine, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt. Und du siehst einfach, dass der einfach gar nicht weiß, was das eigentlich alles soll. Sie will halt in die Öffentlichkeit, weiß aber auch gar nicht warum. Und er setzt sich sehr für die Weltmeere ein und für die Natur. Und dann sagt sie irgendwann, ich bin jetzt, wir müssen die Welt retten. Und dann ist sie da halt so voll mit drin und meint jetzt, das war schon immer mein Traum, die Welt zu retten und so. Und es ist einfach 45 Minuten lang, zuckst du alle 2 Minuten, weil es so krass unangenehm ist. Und
ich habe das Gefühl, es gibt so Beziehungen, es gibt so Menschen, die so völlig anders ticken als man selber. Und mir ist es eben letztens wieder in einem Restaurant aufgefallen, nicht in einem Ramenladen, sondern ich saß, wo war denn das nochmal? Ich gehe gerne alleine essen, das tut mir total leid, ich gehe einfach gerne alleine essen,
Ich gehe gerne alleine ins Kino.
Ja, mache ich auch gerne, aber ich gehe auch gerne alleine essen manchmal, um mal runterzukommen und so. Und dann saß, ich weiß gar nicht, wo war denn das nochmal? Irgendwo in Köln saß ich an einem Tisch und das war mittags, und da saß neben mir ein Pärchen, die waren ungefähr so alt wie ich. Er hatte eine ziemlich fette goldene Uhr, hatte am helllichten Tag ein Hemd an, aber er sah nicht aus, als käme er gerade von der Arbeit, hatte ein hellblaues Hemd an, ich glaube so eine khakifarbene Stoffhose, die Haare so zurückgegelt wie Kai Diekmann in den 90er Jahren, aber nicht mit ganz so viel Gel, und er hatte dieses Gesicht so nach dem Motto, mein Vater hat mir einen Platz im Internat gekauft, weil ich den genervt habe, der wollte in der Villa mit seiner Geliebten rumbumsen, und meine Mama war die ganze Zeit besoffen und auf Weißwein, und deswegen habe ich mich ins Internat verabschiedet, weil mein Vater die Kohle dafür hatte, und jetzt bin ich irgendwie, keine Ahnung, Unternehmensberater bei McKinsey, und ich arbeite halt 80 Stunden die Woche und ich mache richtig geile große Unternehmen rund, und nächste Woche geht's nach Dubai und so. Hatte so eine behangene Olle neben sich sitzen, die ganze Zeit nur so derbe laut und nervig rumgeredet haben, und es ging auch die ganze Zeit nur darum, an welchem Ort man sich jetzt niederlassen möchte und wo man eine Eigentumswohnung kaufen möchte. Und zwar nicht in welchem Stadtteil von irgendwie Köln, sondern in welchem Land. Und man pendelte zwischen Dubai und der Schweiz hin und her. Also er war total auf Dubai, sie hatte aber da so ein Pseudo.
Und sie war mehr auf Schweiz, ne?
Sie wollte mehr Schweiz, da hat er aber gesagt, ist ihm zu teuer, Dubai ist total geil. Da hatte sie aber so vorgeschobene, sie fand den Luxus geil, sie fand das Wetter geil, sie fand es ganz geil, in Dubai abzuhängen, hat aber dann doch so vorgeschobene Bedenken, von wegen hat man als Frau da eigentlich die Rechte, die man da haben sollte. Das war so ein bisschen, klang aber so ein bisschen vorgeschoben, weil ich glaube, es hätte nichts ausgemacht, in einem repressiven Staat zu leben, wenn der Macker ihr halt einmal am Tag einen Tausi in die Tasche steckt und sagt, geh mal in die Mall und
kauf dir was Geiles zum Anziehen.
Genau, das klang alles so ein bisschen, es war wahnsinnig oberflächlich, und ich habe mir gedacht, es gibt, glaube ich, da draußen wahnsinnig viele Millionen Menschen, die wahrscheinlich in irgendwie Beziehungen festhängen, wo es darum, oder was heißt festhängen, die in Beziehungen sind und nicht wissen,
naja,
dass es, oder,
Ich glaube, dass die, auch bei diesem Frank Otto, der reist die ganze Zeit mit der rum, zeigt ihr die Welt und lebt irgendwie auf großem Fuß. Aber ich glaube, und dann sagt sie noch, im Urlaub lernt man einen ja richtig kennen. Da weiß man ja, ob das ein richtig, wie der Typ so tickt. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube, du lernst einen kennen im Alltag, wenn du mit dem jeden Tag irgendwie aufstehst und ins Bett gehst und so. Und das ist halt die Sache bei vielen Pärchen, glaube ich, auch, die so darüber reden, nach Dubai zu ziehen. Was machen sie denn erst, wenn sie dann da sind und dann zusammen wirklich leben müssen, wo es nicht darum geht, jeden Tag hier, geil, jetzt fahren wir da noch hin und machen das noch. Das ist das, wo du Menschen erst kennenlernst, der Alltag, ne? Oder du verzichtest halt auf Alltag, ne? Dann ist es aber vielleicht auch keine Beziehung, keine Ahnung. Aber dann ist doch irgendwie die Magic vorbei. Wenn du auf einmal, dann bist du angekommen, hast deine geile Bude. Ich sehe das doch hier, wo ich wohne. Ich wohne ja in der Nähe vom Grunewald. Hier wohnen viele, glaube ich, reiche Menschen mit dicken Häusern und dicken Autos, aber sie sehen kein Stück glücklicher aus als Menschen in Neukölln. Als Beispiel jetzt.
Ja, also nicht ganz so bekifft vielleicht, ne? Sondern es ist eher ja. Weißweinschorle. Weißweinschorle ist die Marihuana-Zigarette der alleinstehenden Frau über 50. Weißweinschorle wird wirklich nur von Leuten getrunken, die relativ komfortabel, relativ schnellen entsprechenden Pegel am helllichten Tag gerne.
Meine Mutter trinkt abends 2-3 Weißweinschorlen, trinkt die aber schon lange. Also das macht die.
Ja, ich sag mal, der Leber ist es egal, wie oft man Alkohol trinkt, Hauptsache regelmäßig, sag ich immer so. Ne, also es ist tatsächlich dieser im Zuge dieser ganzen Gesundheitswelle, dieser Alkoholismus, der kommt nicht als Alkoholismus daher, sondern der ein so ein Gewohnheitsbierchen. Mit dem, ja, da kann ich mich eigentlich ganz gut mit arrangieren. Wenn es morgens im Wohnzimmer ein bisschen nach Bier riecht, dann weiß man eigentlich, es wird gelebt.
Hildegard Knef, morgens immer einen Gin Tonic und einen Lütten getrunken, um den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Ist wahr.
Genau. Vom Wochenmarkt in Bremen, da wurde auch immer auf dem Wochenmarkt in Bremen viel gesagt, morgens ein Jägermeister, gerne auch mal 2 oder 3, um den Kreislauf in Schwung zu bringen.
Mhm. Tagsüber saufen finde ich richtig scheiße. Wenn du mittags schon betrunken bist, dann weißt du, du hast noch den halben Tag vor dir, bist betrunken und es ist nichts mehr, was du machen kannst eigentlich, außer dich hinlegen. Und du kannst auch nichts gucken, ich finde, also so mittags saufen, auch dieses Frühshoppen, Sonntagmorgens sich treffen und mit Kollegen irgendwie 3 Hefeweizen, dann ist der Tag durch für mich, da geht gar nichts. Andere Frage, Böhmermann, wie sieht's eigentlich aus? Bist du für die Legalisierung von Marihuana?
Ja, auf jeden Fall. Also ich als Nicht-Konsument auf jeden Fall. Es gibt keine logische Begründung, warum Haschisch erlaubt ist und Alkohol Marihuana nicht erlaubt ist und Alkohol erlaubt ist. Es gibt keine Begründung. Es hat sich noch nie einer totgekifft. Ich glaube, du musst 65 Kilo in einer Viertelstunde rauchen, damit du dich totkiffen kannst. Es ist natürlich eine Droge, die den Antrieb hemmt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es unserer Gesellschaft schlechter gehen würde, wenn es ein paar Leute gäbe, die ein bisschen weniger Antrieb haben. Dann sind wir halt Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsproduktsmäßig, keine Ahnung, mit so Volkswirtschaften wie Frankreich oder Italien oder Spanien halt mal gleich. Wir können mal ein bisschen runterfahren, ganz ehrlich. Ich finde, das ist total überkommen. Es gibt keinen Grund, das nicht zu legalisieren. Ist auch für die Bullen scheiße. Weißt du, was willst du denn da dieses komische Anzeigengeschreibe wegen irgendwie 3 Gramm und die meisten rauchen da in ihrer Freizeit selber mal ein. Also ganz ehrlich, was soll denn der Scheiß? Es ist eine totaler
Quatsch. Bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde es auch doof, sich so für, also ich würde jetzt nie nach außen so eine so Werbung machen, ja, legalize hier, so weißt du, so the smoke, also the Pope smokes dope und so ein Bob Marley T-Shirt tragen. Aber grundsätzlich ist das echt eine Sache, die langsam mal in der Zeit ist, dass man das irgendwie mal ein bisschen. Unser kleiner Einspieler, der Buddy-Tag, der wurde überall gelöscht, weil die gedacht haben, der wird nirgendwo mehr gezeigt, mit Joko und Klaas der letzte, weil die gedacht haben, wir haben gekifft in der Sendung, wegen Kiffen. Mhm. Also, Alter, weil wir da.
Ja, aber sich hier irgendwie so Evil Jared-mäßig so die Kante geben, dass man in der Sendung irgendwie da auf den Tisch göbelt oder so. Es ist tatsächlich, also das ist wirklich totaler, ich weiß gar nicht warum, gerade diese Alkoholiker-Generation der Leute, die in den 50er und 60er Jahren geboren sind, die quasi mit 4,0 Promille noch schön irgendwie in Bayern über die Landstraße ballern, auf dem Weg, auf der Rückfahrt von der Landtagssitzung, sich dann irgendwie darüber wundern, oder sich dann darüber aufregen, dass Leute ernsthaft wollen, dass es ist wirklich so eine harmlose Droge. Und ich finde
naja, zum Beispiel, es sollte. Das ist jetzt auch eine harmlose Droge, wenn du mit 15 anfängst und das als Einstiegsdroge nimmst und dann denkst, du brauchst was Härteres. Das ist halt auch die Gefahr. Deswegen rede ich so sehr ungern über Drogen in der Öffentlichkeit, weil man immer junge Leute, die dann so sagen, ja, guck mal, der kifft doch auch ohne Ende oder sonst was. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die sollten das nicht tun. Und es gibt auch ganz viele, die sind dann irgendwann schnell umgestiegen auf Ecstasy oder irgendwas ähnliches und die haben dann auch mit 25 ausgesehen wie ein Streuselkuchen im Gesicht, weil die dann irgendwie immer immer weiter sich irgendwo, ich glaube, es gibt Suchtleute, die sollten das nicht tun und die sollte Leute aufklären. Aber grundsätzlich ist es
wie viele Leute aus deinem Freundeskreis sind wirklich so hängen geblieben? Hast du ein paar, wo du weißt, die sind dann irgendwann auch von Marihuana auf Koks, war das bei uns, gab es so einen, wo man dann gehört hat, der hat irgendwann angefangen zu koksen. Aber die meisten kommen danach irgendwann runter.
Ich glaube nicht, dass der dann angefangen hat zu koksen wegen Marihuana, sondern weil der generell
weil er generell da irgendwie einen Bock drauf hat, ne? Klar. Ja. Aber es ist, auch dieses Einstiegsdrogending, ich glaube, Alkohol ist auch eine Einstiegsdroge. Also du fängst im Suff an zu kiffen und wenn du anfängst zu kiffen, dann fallen die Hemmungen auch bei anderen Sachen. Da musst du entweder mit allem Schluss machen oder eine Grenze ziehen bei den Dingern, die wirklich hart sind. Und ich finde Kokain zum Beispiel, ohne da selber Ahnung von zu haben, das finde ich schon eine Spur zu
wieso hart. Bei YouTube steht, der Böhmermann ist voll drauf, habe ich gesehen.
Ja, aber ich bin einfach ein aufgedrehter Typ und ich trinke einfach manchmal Cola und rede schnell. Aber ich bin konsumiere keine Drogen, gar nicht, wirklich überhaupt gar nicht.
Ich finde auch immer Drogen besser, die einen runterfahren, als noch aufdrehen, weil aufgedrehte Typen sind wir generell. Aber so ganz am Ende, ne, wenn alles scheiße ist, dann nochmal Heroin probieren, Jan. Einmal ganz zum Schluss.
Schön am Ende. Im Allem. Herr Schulz, Ihre Heroinspritze ist da. Ach, danke, Schwester. Lass mal für 3 Stunden die Tür zu. Ich habe ein bisschen Fun hier. Wo habe ich denn letztens? Ich habe letztens wieder eine Folge Love gesehen.
Gute Serie, ne?
Hast du auch gesehen?
Ja, ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Finde ich super.
Wie viel gibt's da? Staffel 1, Staffel 2 ist jetzt gerade neu raus und da gab es eine Folge, Pilze war nämlich so, das war die Drogengrenzerfahrung, wo man gemerkt hat, da trennt sich dann drogenkonsumentenmäßig im Freundeskreis, Spreu von Weizen, Leute, die man nach Holland gefahren sind und einen Pilztrip hatten und da merkte man auch schon, das hat vielen Leuten sehr große Angst gemacht. Also da haben viele Leute dann gesagt, alles klar, einmal muss ich nicht normal haben. Oder Haschischkekse, wo dann quasi Marihuana eingebacken wurde, da gab es auch sehr viel unangenehme Trips und viele Leute, die dann gesagt haben, nee, dankeschön, ich ziehe mich lieber aus der Drogenszene wieder zurück. Das war
Haschischkekse habe ich wirklich auch nur einmal in meinem Leben. Die Geschichte habe ich gleich mal bei Markus Lanz erzählt. Erzähle trotzdem nochmal. Eine liebe Freundin damals, Sophia, auch 20 Jahre her, hat mir eine ganze Tupperdose mit Haschkeksen geschenkt zum Geburtstag. Und wie es damals so war, hatte ich irgendwann nichts mehr zu essen zu Hause. Und ich hatte diese Kekse schon probiert und ich hatte nichts gemerkt. Also dachte ich, das ist so schwadosiert und habe vom Fernseher zu Hause diese gesamte Tupperdose mit den Haschkeksen aufgegessen. Kipferl waren das. Haschkipferl. Und dann, und das ist kein Witz, dann bin ich wieder aufgewacht in Altona in der S-Bahn und sitze in der S-Bahn mit Hausschuhen an und frage mich, wo willst du eigentlich gerade hinfahren? Das ist wirklich, das ist eine wahre Geschichte. Und dann bin ich ausgestiegen und da ging es mir Hundeelend, wirklich Hundeelend. Das war ganz, ganz schlimm.
Hat die Tupperdose aufgegessen? Das nächste, was ich weiß, ist, dass ich in Altona in der S-Bahn mit Hausschuhen wieder aufgewacht bin.
Ja, es war. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hingegangen bin. Ich muss so breit gewesen sein. Und dann habe ich nie wieder Haschkekse gegessen. Ich fand das auch kein guter Turn, kein guter Trip. Fand ich nicht gut.
Ich sehe gerade, das wollte ich noch mal ganz kurz, Hamburger Geschichte. Dieser HSV-Manager, der vor 11 Wochen verschwunden ist, weißt du das noch?
Die Leiche ist gefunden worden.
Haben sie jetzt die Leiche gefunden worden, ja. Und da muss ich eine ganz kurze medizinische Geschichte, die wir in dieser Woche auch im Redaktionskreis besprochen haben. Wusstest du, dass es gerade bei Männern im fortgeschrittenen Alter, so ab 40, gelegentlich, gerade wenn die betrunken sind, beim Wasserlassen, wenn betrunkene Männer urinieren, kann es vorkommen, dass sie aufgrund der Veränderungen, mit voller Blase, dann gehst du pinkeln, und die Veränderungen, die bei dem Entleeren der Blase entstehen, da verteilt sich das Blut um und es kommt zu einer, ich glaube, Synkope heißt das. Das heißt, du wirst für einen kurzen Moment bewusstlos. Es kommt relativ oft vor, Männer, die im Stehen pinkeln, zum Beispiel, also es ist eine häufige Todesursache, auf dem Rückweg vom Feuerwehrfest oder vom Schützenfest an der Landstraße langlaufen, noch schnell an so einen kleinen Graben stellen, da reinpissen mit Hacke voll und dann werden die Männer besoffen und sterben dann in fingerhohem Wasser, weil die einfach bewusstlos mit dem Gesicht nach unten einfach vorne umknallen, weil die für einen kurzen Moment bewusstlos werden beim Entleeren der Blase.
Wie besoffen sind die denn? Die müssen ja mega besoffen sein.
Nein, pass auf, es geht eben nicht um den Suff, sondern es kommt tatsächlich relativ, es hat auch einen Namen, warte mal, es heißt irgendwie Mykonosynkope, warte mal. Mykonosynkope.
Noch nie von gehört.
Wie heißt das denn mal? Synkope. Urinieren. Synkope, Miktionssynkope. Als Miktionssynkope wird eine während des Wasserlassens akut auftretende reversible Bewusstlosigkeit bezeichnet, die einige Sekunden bis maximal eine Minute dauern kann. Miktion im Stehen. Miktionssynkopen treten vorwiegend bei jüngeren Männern während oder unmittelbar nach der Miktion im Stehen auf. Oft sind die Betroffenen schlaftrunken mit überfüllter Blase, meist nach Alkoholkonsum und unmittelbar nach dem Aufstehen, typischerweise nachts. Sie stürzen abrupt oder nach kurzem unsystematischen Schwindel, wobei erhebliche Verletzungen auftreten können. Durch die Abnahme des sympathischen Arztausdruck, leck mich am Arsch, ihr scheiß Akademiker, kommt es zum Blutdruckabfall und zum Kollaps. Also im Suff vorne überkippen und im Straßengraben ertrinken. Das kann oft passieren.
Ach, Scheißtod. In der eigenen Pisse.
Ist ein Scheißtod. Nicht in der eigenen Pisse, sondern im Straßengraben. Und also die Leute mit Medizinstudium bei uns in der Redaktion, man soll es kaum glauben. Wir haben wirklich eine ausgebildete Ärztin bei uns, die jetzt aber sich umgesattelt hat auf Mitglied einer Comedy-Redaktion, weil die keinen Bock hat auf Ärztin. Einfach, weil sie sagt, finde sie besser. Und dann hat sie uns das erklärt, dass es wohl oft vorkommt und dass sie gesagt hat, das kann, ohne jetzt spekulieren zu wollen, ist natürlich ein schrecklicher Fall, aber an den Landungsbrücken verschwinden nach einem durchzechten Abend, das kann dann eben passieren. Ne? Also, beziehungsweise
ja, ist genau, eben, aber Männer ab 40 sollten generell nicht mehr so oft besoffen sein. Weil wenn man dann auch so besoffen, dann der ganze Frust und so, wenn man besoffen ist, ich sehe vor allem ältere Leute, die viel Alkohol trinken, immer sehr unangenehm auftreten. Dass die dann anfangen, irgendwie all das, was sie eigentlich nervt, das kommt dann auf einmal raus. Dann sollte man vielleicht, wie Willie Nelson, der jetzt auch über 80 schon ist, der hat sein ganzes Leben, der hat sogar eine eigene Grassorte. Der kifft nur und ist der glücklichste Mensch der Welt. Willie Nelson, wirklich. Ich finde Saufen immer beschissener, umso älter ich werde. Glaubt man mir immer noch nicht, weiß ich, weil man denkt, hier Schulzkowski und so. Aber ich finde, betrunken sein und Schädel, das ist es nicht auf Dauer. Das ist es nicht. Na, ja. Willst du dir mal einen Song wünschen und dann machen wir gleich nochmal hier so ein bisschen paar witzige Sachen?
Ich hatte gerade einen guten Song, der fällt mir jetzt aber nicht mehr
ein. Ich hatte gerade noch eine Sache, die ich erzählen wollte, die ich gerade vergessen habe.
Das ist die Demenz. Ab 35 geht's los. Da kommen die komischen Sachen.
Wenn man nur die beschissenen Sachen vergisst, finde ich das mit der Demenz gar nicht so schlecht.
Ja. Wenn man nur die beschissenen Sachen vergisst, kann man auch einfach nur ein Narzisst sein. Das muss man gar nicht dement zu sein. Einfach die beschissenen Sachen vergessen und nur die guten für sich behalten und dann auch auf sich projizieren. Das ist
nächste Woche, ist das Jan. Zu Holder macht mit uns zusammen den großen Narzissmus-Test. Da müssen wir das Mikrofon doch einschalten. Dann hört man sie auch mal. Hört man Zoom mal bei uns in der Sendung. Und dann wird die uns beide mal. Ja, wir hören sie jetzt heute nicht. Wir wollten es eigentlich heute schon machen. Nächste Woche machen wir es. Den großen Narzissmus-Test. Wer von uns beide hat eine größere narzisstische Störung? Dass wir beide eine haben, ist eh klar. Sonst würden wir den Scheiß hier nicht machen. Aber wer von uns beiden der größere Narzisst ist? Das wird sich nächste Woche rausstellen, Jan. So, hast du einen Song? Hast du was Gutes?
Ich habe jetzt gerade keinen Song. Mach du mal eben. Also jetzt nicht ad hoc. Dir fällt immer was ein. Ich könnte vielleicht... Nee,
mir fällt immer
ich habe mich letzte Woche schon blamiert. Als du kurz weg warst, habe ich mir einen Song ausgesucht. Das hat so elendig lang gedauert, dass ich das jetzt diese Woche... ganz kurz, ich bin eine kurze Meinungsabfrage. Mir wurde jetzt von mehreren alternativen Menschen aus dem Berlin-Mitte-Milieu die Künstlerin Balbina untergeschoben, die wohl irgendwie aus
Kenntnis schon
gehört. Ich habe mir das angehört und muss leider sagen, musikalisch interessant, aber als ich die Texte gehört habe, konnte ich leider nicht weiterhören. Das hat mich leider total, hat mich total fertig gemacht. Ach so! Ich muss eigentlich.
Ich wollte es gut finden, weil ich das irgendwie gut finde, dass die so außergewöhnlich ist und ihre ganzen. Ich wollte es sogar gut finden. Ich dachte, geil, die macht das alles so ein bisschen anders, die macht das so ein bisschen künstlerisch, so ein bisschen verrückt, schräg. Aber das ist, glaube ich, ihr eigener Hirnfick, den sie da rausholt und der nicht wirklich auf alle trifft und mich holt er nicht ab. Jetzt Hirnfick hätte ich nicht sagen dürfen. Doch. Aber es ist irgendwie schwierig, das geil zu finden für mich.
Aber ist das eine schöne Formulierung? Hast du die von einem großen Major-Deal? Holt mich nicht ab. Das ist so eine Musikproduzenten, so eine Universal-Sprache. Du, der Max Giesinger, der holt die Leute ab. Der holt die Leute so einfach musikalisch ab.
Das haben damals, als ich bei der Sony war, habe ich meine neue Platte vorgespielt. Ja, ich höre die Single nicht. Da musste ich Mach den Bibo raufpacken. Weil, ja, es war. Der war eigentlich gar nicht für die Platte geplant. Der war eigentlich nur so als Gag geplant. Und dann so, wir brauchen eine Single auf der Platte. Und dann habe ich den Bibo mit
ich
raufgepackt.
Ich höre die Single nicht. Dann machen wir ein bisschen die Ohren auf, du Plattenhaio. So. Was hast du die, ja? Ah nee, jetzt. Nee, reden wir jetzt nicht drüber. Also Balbina fand ich, ich bin auch mit gutem Willen rangegangen, will jetzt auch gar nicht so schlecht reden. Übrigens fand ich total mies, mein kleiner Matthias Schweighöfer-Rant, vor 3 Wochen oder sowas, wurde in einem großen Spiegelartikel verwurstet. Beleg dafür, auch Jan Böhmermann findet Matthias Schweighöfer scheiße. Ich finde Matthias Schweighöfer nicht... Ich finde Matthias Schweighöfer nicht generell scheiße, sondern
ich
sag mal so, nicht, also
überhaupt
nicht, beziehungsweise, also nein, es gibt da Unterschiede zwischen dem menschlichen, dem Verstehen, warum man das macht, und auf der anderen Seite dem Kritisieren, dass man eventuell da zu sehr seinen eigenen Impulsen nachgegeben hat. Und diese Serie, ich sag mal so, diese
You Are Wanted, hast du die gesehen, seine neue Serie?
Ich habe 10 Minuten reingeguckt und da waren mir einfach zu viele Kerzen drin. Und ich weiß, es ist irgendwie in 70 Ländern jetzt die am meisten gestreamte Serie bei Amazon und so. Und eine zweite Staffel ist bestellt. Vielleicht, es liegt wahrscheinlich an mir. Ich bin einfach wahrscheinlich nicht mainstreamig genug. Also innerlich. Ja,
genau, ich wollte mir auch jetzt mal angewöhnen, nicht mehr so viel über andere Leute zu lästern oder so, aber ich finde den total cool und nett. Ich treffe den noch ab und zu mal irgendwo zufällig, weil der auch mit Joko und Klaas befreundet ist, Matthias Schweighöfer. Ich finde nur viele Sachen nicht so gut. Ich finde es mit der Platte, glaube ich, nicht so gut. Ich habe mir die auch mal angehört und ich finde so die Filme so, das ist nicht mein Ding, aber das ist trotzdem ein guter Typ. Man muss den ja nicht gleich dann hassen oder ähnliches.
Und ne? Weißt du, total blöd, weil ich habe dann gesagt, ich finde das scheiße und dann, aber wenn du sowas sagst und aussprichst und das in einem längeren Zusammenhang hörst, dann ist das ein anderes Scheiße, als wenn nur die Aussage, Jan Böhmermann sagt, Matthias Schweighöfer ist scheiße, einfach so unvermittelt in einem geschriebenen Text im Spiegel steht, der, und das muss man wirklich mal sagen, ich lese solche Texte dann ja auch immer quasi so halb empathisch, weil ich selber, wenn man selber weiß, wie das ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, ist das, und wie sehr man dann auch getroffen wird von so sehr persönlichen Kritiken an einem, das war wirklich ein richtig mieser Text, der ist halt, ich glaube, Matthias Schweighöfer ist halt ein offener Typ. Dem ist es halt egal, ob er jetzt über seine Kinder erzählt oder über über seine Frau erzählt oder wie der so lebt. Der haut einfach raus. Und dann kann man das als Journalist entweder aufnehmen und da einen Artikel draus machen und das mit so einer gewissen Überlegenheit und Gehässigkeit schreiben. Ja. Man kann aber auch einfach sagen, das muss man nicht machen, weil es ist wahnsinnig, beim Lesen hat man die ganze Zeit gedacht, Alter, das ist grenzüberschreitend, das ist ultra gemein, das ist total fies, du bist da, aber vielleicht ist es auch nur wirklich eine ganz merkwürdige Sicht, die ich dann darauf habe, weil ich mir vorstelle, wenn sowas jemand schreiben würde, es würde nie passieren, weil ich nie diese private Offenheit an den Tag legen würde, aber wenn ich das tun würde, dann auch nur, weil ich den Menschen jetzt nichts Böses will eigentlich generell. Und wenn du dann da so runtergemacht wirst, wegen so privaten Umständen des Interviews, alter Schwede, das ist schon ganz schön... Oh.
Ja, das fand ich schon manchmal vergessen Journalisten das.
Artikel. Ja,
das klingt dann, das hat Thees mal gesagt, manchmal vergessen Journalisten auch, dass der Grund, der Typ, den sie gerade schlecht machen, der Grund ist, warum sie überhaupt einen Job haben. Also das ist so jetzt mal hart gesagt, aber ein bisschen ist es ja manchmal so. So, jetzt wünsche ich mir von einer spanischen Band, einer Rockband, mit der war ich zusammen auf Tour, weil ich die Vorband gefahren habe. Dover hießen die. Dover ist aus Spanien und hatten 3 Megaplatten am Stück gemacht. Devil Came to Me, zweite hieß Late at Night und die dritte hatte noch einen anderen Namen. Und das sind 2 Geschwister. Die eine spielt Gitarre, die andere singt und spielt Gitarre. Und die war früher ganz dick, die Sängerin. Auf einmal ist sie super dünn geworden. 2006 hat dann auch Image gewechselt und dann haben die auf einmal ganz schlechte Scheiß-Popmusik gemacht. Und vorher war das eine mega geile Rockband. Und ich habe mit dem Schlagzeuger Jesus von Dover Jesus, mega gute Nächte gehabt. Wir haben lange getrunken, wir haben viel gefeiert. Es war eine wunderschöne Zeit mit dieser Band. Und dann habe ich die aber auch nie wieder gesehen. Aber diese Platte, die zweite, Late at Night, der Song DJ, wie die so singt. Und es gibt so wenig geile Rockbands, wo eine geile Frauenstimme so auch so leidenschaftlich brüllen kann. Ich finde das ja immer sehr mitreißend, wenn so eine Frau so Rocksongs, also jedenfalls, das ist ein Prototyp eines richtig guten Rocksongs von 99. Dover, Late at Night mit dem Song DJ, don't do this to me. Den hören wir jetzt. Und dann sind wir wieder da gleich. Ne?
Yo.
Yo.
Fest und flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Fest und flauschig. Übrigens heute, falls Ihnen das auffällt, meine Damen und Herren, ein neues Mikrofon angeschlossen. Mein altes, gutes, altes Late-Line-Mikrofon. Dieses Mikrofon habe ich schon jahrelang die Late-Line aus meinem alten Dachstudio, habe ich wirklich jahrelang gemacht, eine tolle Radiosendung, hat echt Spaß gemacht. Ich finde, vermisse es wirklich ein kleines bisschen, dadurch, dass wir jetzt einen Podcast haben, dass wir nicht mehr live mit Leuten sprechen können. Das würde ich mir wünschen, dass wir das eines Tages vielleicht hier hinbekommen. Aber Live-Podcast, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. technisch, ob das überhaupt schon möglich ist.
Wir können auch einfach Leute in der Sendung anrufen hier, weißt du? Dann ist das halt auch einfach irgendwelche Leute. Man kann, die können uns ja Nummern schicken und dann rufen wir die an.
Schickt das ist uns eine gute Idee. Ist das denn technisch eigentlich möglich? Fragen wir mal, Sue, geht das eigentlich? Können wir Leute anrufen oder ist das gar nicht möglich?
Ja, genau, das wäre.
Sue weiß das auch nicht. Wir müssen die auf laut stellen und dann müssen wir die quasi mit dem Handy anrufen, aber da habe ich auch keinen Bock drauf. Was? Über ein Kabel würde das funktionieren. Müssen wir mal gucken. Müssen wir
können
mal
die Leute jetzt nicht auch, Konstantin? Bist du jetzt zu hören, Konstantin?
Ja.
Mhm. Ah, schade.
Jetzt also die Leute, wir haben jetzt gerade, ja. Manchmal können uns Konstantin und Sue hier reinspringen. Konstantin ist einer der beiden, die da jetzt uns zuhören und das hier technisch betreuen und Sue halt auch. Aber die können immer nur uns ins Ohr sprechen und nicht euch, liebe Zuhörer, ja. Dieses Podcast.
Bis nächste Woche wird das hier alles verbessert. Hast du gesehen, wie Kollege dem Typen auf die Fresse gehauen hat auf der Bühne?
Habe ich gesehen, genau. Ich habe da auch schon mit Roos drüber gesprochen, der übrigens, schöne Grüße, diese Woche in meiner Sendung zu Gast war. Und
du machst jetzt die YouTube-Stars groß, Jan.
Nee, ich finde, Roos, ehrlich gesagt, wenn jemand seit Jahren solide und so engagiert...
Wenn Assis redet, wenn jemand so solide seit Jahren mit den Assis redet, dann muss das ein guter Typ sein.
Dann ist das schon Aspar uralt wert, genau. Nee, ich finde Roos einfach ein netter Typ und wir haben uns auch darüber unterhalten. Und meine Grundhaltung, das kann aber auch von einer Bremen-Nord-proletarischen Herkunft liegen oder ich sag mal, das generell bei uns in der Familie durch den Polizistenvater so ein grundlegendes Verständnis für Gewalt gab. Also so zumindest, oder ich sag mal so, wirklich, ist ja wirklich so, dass auch als Bullensohn wächst du ja auf quasi, damit das quasi dein Vater sagt, ja gut, aber wenn man nicht mehr diskutieren kann, dann muss man halt mal Gewalt anwenden und dann halt aber im Büro auf den Beruf bezogen. Es ist ja wirklich so. Der hat halt auch ab und zu mal zugelangt im Job so, ne? Und dann war das, ich hab das auch immer, also hab das selber nie, bin selber kein gewalttätiger Typ, aber ich kann das schon verstehen, wenn man so ein aufgepumpter Typ ist, wie Kollege, der irgendwie auf Adrenalin ist und irgendwie auf gute Laune, sag ich mal in Anführungsstrichen, und dann da irgendwie auf der Bühne steht und Konzert macht und dann kommt ein besoffener Assi auf die Bühne und will dir an die Brille packen, dass du da schon mal irgendwie, keine Ahnung, dann doch mal zum Kern deines Ichs zurückkehrst.
Das ist tagesformabhängig.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, ich glaube, dass der es vielleicht in einer besseren Stimmung nicht gemacht hätte. Also ich habe mich noch nie auf der Bühne geprügelt und bei mir sind schon richtige Assis auf die Bühne gekommen. Meistens kriegt man die irgendwie
die
so
Hälfte von dem Instrument umgeschnallt.
Ja, die Hälfte irgendwie ist mit mir auf Tour gefahren dann. Aber noch, was ich halt oft schon gemacht habe, früher auch oft, wenn ich nicht die Anerkennung bekommen habe, weil ich auch ein eitler kleiner Spinner manchmal bin, wenn die Leute zu laut sind, fange ich an, das Publikum zu beschimpfen. Und da beschimpfe ich das ganze Publikum und dabei sind nur zwei laut oder so. Das war dann auch peinlich. Ich habe schon mega peinliche Sachen gemacht, auch beleidigt von der Bühne gegangen. In Hannover habe ich was gelesen und zwei Besoffene sitzen da und lachen die ganze Zeit über andere Sachen, bin ich gegangen von der Bühne. Beim nächsten Mal in Hannover kamen die am Merchandise-Stand und meinen, ja, das fand ich gut, dass du gegangen bist. Das waren wir übrigens letztes Mal. Aber waren trotzdem noch wieder beim Konzert dann. Das aber, dass ich jemanden, sich prügeln, dann ist die Stimmung auf alle Fälle weg. Da kannst du machen, was du willst.
Das ist ein Gangster-Rap-Konzert. Ich meine, so ein kleines bisschen, vielleicht ist es auch so eine image-fördernde Angelegenheit gewesen. Und ich.
Das gefaked war?
Nein, das ist schon echt war, aber dass er dann einfach gedacht hat, ach scheiß drauf, ich habe jetzt einfach Bock da drauf. Das Ding ist einfach, das ist einfach eine Musikrichtung, wo die Grenzen fließend sind. Das gehört eben dazu und man darf sich da als Rap-liebhabender Gymnasiast nicht wundern, dass das passiert. So, also ich finde das generell Gewalt sollte, finde ich, ab.
Der Typ war aber auch wie so ein Nervtrottel, das habe ich auch gesehen. Der kam da, hat mit allen abgeklatscht, wollte dann noch die Brille, dachte, das ist cool, wenn er da so frech. Ich fand den Typ, der Typ hat mich auch genervt.
Ja, aber Gewalt ist keine Lösung und so, ne? Aber so ein kleines bisschen muss man sich zumindest nicht wundern. Ich finde, der Aufschrei ist jetzt ein bisschen nicht gerechtfertigt. Das ist einfach, so ist das eben. Also das ist eben.
Aber der hat das schon gemacht, als wenn er gerade, also ich habe gesehen, dass Kollege so ein bisschen, erstmal ein Stück zurück, da hat er getreten und dann noch gehauen, als wenn er gerade das Karate-Kid geguckt hat und dann nochmal den Move irgendwie also es war so richtig aus wie jemand, der in eine Sportschule geht oder so.
Du, ich habe letzte Woche mit diesem Boxer, der bei uns zu Gast war, haben wir so ein Boxtraining gemacht. Also einfach, das ist natürlich Boxtraining in Anführungsstrichen. Also wir sind in so einen Boxladen gegangen und ich durfte dann ein paar Mal so ein paar Sachen ausprobieren. Und das ist echt, jetzt ohne, dass ich das überhaupt jemals anfangen würde, aber alleine total interessant, wie detailliert und wie filigran und wie komplex das technisch ist, damit das funktioniert. Also das ist wirklich eine unglaubliche Art von Körperbeherrschung, damit du überhaupt richtig hart zuhauen kannst, wenn du es richtig gut machen willst. Und dann alleine sich vorzustellen, dass du nicht nur die Technik extrem gut beherrschen musst im Schlagen, sondern auch im Ausweichen, extrem reaktionsschnell sein musst und dann in so einen Ring gehst, wo du einfach jederzeit was auf die Fresse bekommen kannst. Und zwar immer dann, wenn du gerade ausholen willst, also deine eigene Deckung aufgibst, ja, dann kriegst du ja meistens auch einen. Das ist, erfordert einen extremen Mut und ich habe das bislang immer nur beim Zugucken, also Boxkämpfe angeguckt im Fernsehen oder so. Und ich habe gedacht, ja gut, ist halt ein Boxkampf und so. Aber selber in so einem Ring zu stehen alleine und sich vorzustellen, dass ich jetzt gleich wirklich auf die Fresse geben kann.
Was du da für ein Adrenalin hast, Wahnsinn, ja. Ich vermisse die guten, also ich weiß, Boxen ist vielleicht nicht dein Lieblingssport gewesen, aber in den 90er Jahren auch noch zur Zeit von Mike Tyson und Lennox Lewis und auch noch Vitali Klitschko. Der letzte große Boxkampf, meiner Meinung nach, der stattgefunden hat, weil Lennox Lewis, der dann gewonnen hat in der fünften Runde, weil Vitali einen riesigen Cut über dem Auge hatte und nicht mehr weiter boxen konnte. In Las Vegas war das, glaube ich. Das war ein unschlagbarer Boxkampf. Die haben sich beide extreme Haken, dass die noch standen, das war Wahnsinn, nach 5 Runden. Und Lennox hat dann ganz schlau irgendwie das aber so hingekriegt, dass er da irgendwie, der war nämlich auch sehr angeschlagen, gewonnen hat am Ende. Es war ein wahnsinniger Kampf. Und seitdem, seit Lennox Lewis weg ist, ist diese gesamte Boxliga einfach nur noch mit den Klitschkos aufgeteilt und es gab keine wirklich großen Kämpfe mehr. Und das bedauere ich sehr. Nachts bin ich früher aufgestanden. Evander Holyfield gegen Lennox Lewis oder gegen Mike Tyson. Diese gesamten Kämpfe, das war alles wirklich wahnsinnig gut. Und irgendwann ist dieser Sport verkommen, weil auch irgendwie immer mehr verschiedene Ligen Assis, aufgebaut Alter,
voll
worden sind.
Und voll die Assis da auch drin sind. Also diese Verknüpfung des Boxens mit der Unterwelt, das war ja immer schon so. Aber ich habe also diese ganzen aufgepumpten Sat.1-Boxer, Alter, das will ich alles nicht sehen. So einen richtig schönen Kampf, der mal
obwohl,
wieder...
Obwohl, Jan, also, ich war 1992, da war ich noch sehr jung, glaub, oder Anfang der 90er, beim Boxkampf Graziano Rocchiciani gegen Darius Michalczewski. Und das war im St. Pauli-Stadion. Es war auch ein Skandalkampf, weil Darius hat gewonnen, obwohl eigentlich Graziano besser war. Und er hat aber irgendwie einen falschen Schlag nach dem Gong noch gemacht und wurde disqualifiziert. Aber da saß ich ziemlich weit vorne, weil ich Kontakte hatte. Und um mich herum saßen 500.000 Jahre Knast. Unglaublich. Wirklich, was da... Und Typen mit aufgebrezelten Girls und so, das war schon... Und irgendwie gehörte das auch dazu, weil die hauen auch danach ab und so. Aber was ich vermisse, sind die großen, guten Kämpfe, die guten Boxer, charismatische Typen. Ja. Auch in den 80er Jahren Sugar Ray Leonard gegen Michael Thomas Hearns und so. Die 14. Runde kann man auf YouTube gucken. Die beste Runde, die vielleicht je geboxt wurde. Zwei Typen am Rande ihrer Kraft hauen sich so lange auf die Glocke, bis einer nicht mehr kann. Wahnsinn. 14. oder 15. Runde.
Und wusstest du, dass diese komischen Kopfschütze, die man dann aufzieht beim Sparring und so, also diese komischen Helme, die so aussehen, wie früher eben einige getragen haben, die auf dem Weg zur Holzwerkstatt waren bei uns im Bus in Bremen-Nord, dass die eigentlich gar nicht dafür da sind, dass man irgendwie, dass es weniger wehtut und dass es eben voll wehtut. Also es wird einfach nur, das ist nur, damit du keine Cuts bekommst, damit du keine Platzwunden bekommst. Genau. Du kriegst, wenn du so einen Sparringshelm da drauf haust, volle Wucht, das tut so unglaublich derbe weh. Da knallt dir so die Rübe durch. Und wenn ich mit einem echten Boxer, gegen einen echten Boxer antreten würde, ich würde maximal einen halben Schlag aushalten und dann würde ich einfach direkt ins Krankenhaus geflogen werden. Wahrscheinlich selber würde ich ins Krankenhaus robben, weil das haut dich so um als Ungeübter. Und ich hatte allein nach dem Aufsetzen von diesem Helm und weil mein Kollege irgendwie Ralf, da so zwei, dreimal so leicht auf den Sparringshelm draufgehauen hat, hatte ich solche Kopfschmerzen zwei Tage lang. Alter Schwede, das ist ein ganz schön krasser Sport. Hatte ich echt
das ist ein
auf
mega
einmal
krasser Sport.
Richtig Respekt davor. Und das Gangster,
ich habe mal ein Jahr geboxt.
Ja, echt?
Ich war mal ein Jahr im Boxverein. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Aber ich habe dann auch, irgendwann habe ich ein Ding auf die Nase angebrochen und hatte ich auch keinen Bock mehr. Weil da musst du auch wirklich voller Überzeugung der Typ für sein, der das alles mitnimmt und so. War ich dann nicht, war ich doch zu lappenmäßig.
Ja. Olli, wir hatten noch eine Sache, die ich kurz noch, weil wir gerade über, oh, es ist zu Ende.
Ups.
Ja, ich wollte ganz kurz noch über Kollega sprechen, weil ich habe ja vor einiger Zeit, als Kollega bei mir zu Gast war, einen Termin organisiert für Kollega, wo er mal die Antisemitismus-Problematik ein bisschen mit ein paar Experten, die sich ein bisschen besser auskennen als sein Gangsterumfeld, besprechen kann. Und er hat sich getroffen mit Shark Shapira und Kat Kaufmann. Volker Beck soll eigentlich auch dabei sein. Das hat irgendwie nicht geklappt, der ist als einziger nicht dazugekommen.
Kat Kaufmann war auch dabei?
Ja, genau. Kat Kaufmann, Shark Shapira und Kollege haben sich über Antisemitismus unterhalten. Ali Ass und noch so ein paar andere standen im Hintergrund, haben die Arme verschränkt und wollten zuhören. War allgemein, ich sag mal, jetzt nicht die freundlichste Atmosphäre der Backstage beim Kollege-Konzert. Und es ist inhaltlich wirklich, ich sag mal so, noch viel Luft nach oben.
Wo kann man das sehen?
Bei YouTube, ich schicke dir gleich mal den Link. Wir können ja nächste Woche mal drüber sprechen oder übernächste Woche. Aber ich finde es eigentlich einen ganz guten Ansatz jetzt mal so generell, dass man dieses Thema mit den Leuten bespricht, die, ich sag mal, die Antisemitismus leben, nämlich diese ganzen kleinen Gangster-Rap-Fans.
Ja, Kollege kann man, glaube ich, Kollege würde ich das nicht jetzt unter
Nee, also nee, so nee, vorwerfen? Nee, aber es ist, ich sag mal so, natürlich generell verallgemeinern sprechen von die Juden und den Juden so allgemeine Eigenschaften, ihr seid doch alle so und so zuzuschreiben, ist, ich sag mal, jetzt nicht im weitesten Sinne nicht antisemitisch, aber was da drunter in den Kommentaren abgeht, ist noch eine Spur schlimmer und ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, die man mal so ein bisschen, ach ja, also das... Aber vielleicht ist es ein kleiner, ich war so leicht enttäuscht, dass es dann nicht so richtig tief ging und man merkt auch, das Konzert kommt dann bald. Ich glaube, es war sogar an dem Tag, wo er dem einen Typen was auf die Nuss gegeben hat. Das war, glaube ich, davor. Ich meine, vielleicht war er deswegen auch gleich angepisst. Obwohl, Cat
Kaufmann war bestimmt in Berlin da, oder?
Ach, war das nicht in Berlin?
Nee, doch, ich glaube, aber, okay, das Berlin, und war die Schlägerei auch in Berlin?
Ich glaube, es war
auch in Berlin. Kannst du mit uns? Das war in Leipzig.
Das war in Leipzig, ach so, ja klar, wo denn sonst?
Da reden wir nächste Woche mal drüber. Nächste Woche dann wieder ganz krasse Untenrum-Witze, voll Power, momentan mal ein bisschen auf seriös. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß da draußen, egal wo ihr jetzt gerade seid. Vielleicht noch in der Wanne, müsst jetzt raus, weil die Sendung vorbei ist, abtrocknen. Vielleicht noch mit einer guten Creme eincremen, damit der Körper auch schön...
Ich kann empfehlen, eine schöne mit Urea. Schön 20% Urea, da riechst du einfach eine Woche lang nach Pisse.
Urea ist Urin, klingt phonetisch
also
schon so.
Es ist künstlich hergestellter, also Harnstoff. Ist, glaube ich, echter Harnstoff, aber chemisch gereinigt und ist ganz toll für die Haut. Und übrigens, toller Tipp von meiner Maskenbildnerin. Für schlimme Stellen, also trockene Haut, Kokosfett aus dem Asialaden. Das funktioniert wirklich. Wahnsinn. Kokosfett. Und man riecht einfach nach so einer schönen Tomka-Gai.
Genau, fühlt euch mal in so eine Tomka-Gai-Suppe eingerieben heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, was machst du jetzt noch, Jan?
Ich guck mir jetzt ein paar Boxkämpfe bei YouTube an.
Ja, guck mal Sugar Ray Leonard und guck noch mal den Vitali Klitschko-Kampf gegen Lennox Lewis in Las Vegas 2003 oder 2004. Und weißt du was, in der vierten oder fünften Runde haut Lennox dem einen Schwinger einen Kinnhaken und ich dachte, da kippt er sofort um und Lennox ist stehen geblieben. Vitali, das war ganz krass, musst du angucken.
Wenn ihr uns im Saarland hört, liebe Leute, heute ist Landtagswahl. Schön zur Landtagswahl gehen. Irgendwas wählen, damit die Nazis nicht an die Macht kommen. Ja. Ich bin mal gespannt, heute ist ja das quasi erste Landtagswahl im Superwahljahr 2017. Ich kann jetzt nicht sagen, wer, ich glaube, das gewinnt, aber ich glaube, es wird knapp heute. Also alles schön zur Wahl gehen. Enttäuscht uns nicht.
Genau. Dann enttäuschen wir euch auch nicht. Genau. Das war's für dieses Mal.
Tschö.
Tschüss.